Ja, guten Morgen, ganz herzlich willkommen. Ich muss Sie gleich darauf aufmerksam machen, dass wir viel schneller ans Semesterende kommen, als wir uns das so vorstellen. Es ist ja nächste Woche am Dienstag schon die Klausur und dementsprechend haben wir uns entschieden, dass es keinen großen Sinn macht, am Montag, also am Tag vor der Klausur, Vorlesung zu machen. Das bedeutet, dass das die letzte Vorlesung hier ist. Und da gibt es jetzt auch noch ein Thema, das in sich eigentlich sehr gut abgeschlossen ist, das aber auch gewisse Ähnlichkeiten hat zu dem, was in der letzten Vorlesung schon dran kam, nämlich so das Grenzgebiet zwischen Software-Engineering-Fragen und ja, dem Gebiet natürlich der Multimedia-Programmierung. Und zwar geht es um den Entwicklungsprozess für Multimedia-Projekte. Also sprich darum, in welcher Reihenfolge werden denn welche Aktivitäten sinnvollerweise durchgeführt. Dort möchte ich zuerst mal ein bisschen ausgreifen und ein klein wenig darüber erzählen, wie man von der Softwareentwicklung her im Software Engineering, also im Teilgebiet der Informatik, sich den Softwareentwicklungsprozess vorstellt. Das ist jetzt für diejenigen, die Bachelor Informatik oder Medieninformatik machen, zum Teil eine Redundanz zu der Softwaretechnik-Vorlesung, denke ich. Aber nachdem Kunst und Multimedia zum Beispiel das sonst gar nicht treffen und es auch generell einfach wichtig ist, dass wir die gleiche Sprache sprechen. Also hier ein kleiner Einstieg. Dann geht es natürlich um die Frage, was bedeutet das jetzt, wenn ich Multimedia-Projekte habe, was ist da anders? Und ich habe versucht, verschiedene Beispiele aus der Literatur zu finden, wo Leute über den Entwicklungsprozess nachgedacht haben, habe da aber ehrlich gesagt keine wirklich ganz große Menge an Beispielen gefunden. Es gibt eigentlich vor allem ein Buch, ein deutschsprachiges Buch hier von der Frau Oswald, auch schon ein paar Jahre alt, in dem mal der Versuch gemacht wurde, ganz systematisch einen Entwicklungsprozess für Multimedia-Projekte vorzustellen. Und den werde ich natürlich auch kurz besprechen. Und dann über die iterative Entwicklung von Multimedia-Projekten reden, was generell, sagen wir so ein bisschen, der Trend bei modernen Entwicklungsprozessen ist. Ja, fangen wir mit den klassischen Modellen an. Und was heißt es überhaupt zuerst mal, bevor wir ein klassisches Modell machen? Was ist denn ein Modell des Entwicklungsprozesses? Ich habe schon gesagt, es geht um die Arbeitsabläufe. Also welche Arbeitsabläufe gibt es denn überhaupt und welche Aktivitäten finden statt? Da kann es ganz viele verschiedene parallele Aktivitäten geben. Denken Sie mal zum Beispiel ans klassische Projektmanagement, also das Überwachen des Einhaltens von Meilensteinen, Überwachen des zeitlichen Verlaufs, der rechtzeitigen Ablieferung von Zwischenergebnissen und so weiter. Das findet immer parallel zu den Entwicklungsarbeiten statt. Das heißt, es sind immer zwei parallele Arbeitsabläufe. Und auch in der Entwicklung kann es natürlich parallele Arbeitsabläufe geben, dass zum Beispiel jemand irgendein Modul ausprogrammiert, während parallel jemand die Grafik dazu macht oder irgendwie an Soundeffekten dazu arbeitet oder ähnliches. Das ist also insbesondere interessant, wo Dinge sozusagen nebenläufig ausgeführt werden können und wo sie sich sozusagen so stark bedingen, dass sie sequenziell ausgeführt werden müssen. Und darüber nachzudenken, wie, in welcher Reihenfolge welche Aktivitäten stattfinden, dafür sind diese Modelle des Entwicklungsprozesses da. Die versuchen sozusagen hier ein mentales Modell zu beschreiben, wie das ablaufen kann. Natürlich interessiert man sich auch darüber, was die Ergebnisse der einzelnen Aktivitäten sind und wie die Ergebnisse dann in eine andere Aktivität reinfließen. Das hängt zusammen mit mindestens zwei anderen Themen. Das eine habe ich schon angedeutet mit dem Projektmanagement, das den Projektablauf plant, aber insbesondere auch die Ressourcen plant und steuert, dass die Ressourcen richtig eingesetzt werden. Mit Ressourcen ist damit so ganz banale Dinge wie menschliche Arbeitszeit gemeint vorwiegend. Und man sagt, wir haben so und so viele Leute und so viel Zeit, was ja irgendwie auch natürlich dann Geld ist, weil die Leute müssen ja bezahlt werden. Und man plant dort natürlich ein Projekt, wie man innerhalb dieser Ressourcen bestimmte Ergebnisse erzielen kann. Und dieses Projektmanagement hängt natürlich ganz eng mit dem Entwicklungsprozess zusammen. Also wenn man sagt, wir nehmen uns jetzt 3 Wochen für die Analyse des Themas oder so, oder wir bauen jetzt zuerst mal in 14 Tagen einen Prototyp, mit dem wir irgendwas anfangen, das sind typische Managemententscheidungen, die Ressourcen letztlich binden und die natürlich davon abhängen oder damit eigentlich das fast identisch sind damit, wie man den Entwicklungsprozess gestaltet. Ja, das zweite Thema, das hier angedeutet ist, ist Qualitätssicherung. Qualitätssicherung ist generell ein ganz wichtiges Thema, wenn Sie im Verhältnis zu einem Kunden auftreten. Es findet ja sozusagen eine Qualitätssicherung immer ganz am Ende statt, wenn der Kunde ihr Produkt hat und damit zufrieden ist oder nicht. Und die Qualitätssicherung im internen Prozess soll dafür sorgen, dass das sozusagen rechtzeitig vorher sichergestellt wird, dass die Qualität angemessen ist für den Kunden. Das bedeutet ja insbesondere Zwischenprüfungen, dass man also nicht wartet, bis das Produkt ganz am Ende fertig ist und dann feststellt, da sind diverse Designprobleme drin, da sind Performanceprobleme drin oder so, sondern dass solche Fragen rechtzeitig im Projekt adressiert werden. Insbesondere eben, dass es so Steuerungsmechanismen gibt, die Fehler, potenzielle Qualitätsprobleme am Endprodukt rechtzeitig erkennen und Gegenmaßnahmen ergreifen können. Wobei Gegenmaßnahmen auch sein können, dass man zum Kunden hingeht rechtzeitig und sagt, wir kriegen nicht den vollen Funktionsumfang zum Laufen mit den gegebenen Ressourcen. Entweder ihr spendiert mehr Geld oder wir müssen das reduzieren. So ein Frühwarnsystem gehört auch zur Qualitätssicherung. Da gibt es auch ein großes eigenes Gebiet. Wenn jemand mal von ISO 9000 zum Beispiel gehört hat, da geht es genau darum, dass Unternehmen sozusagen dafür zertifiziert werden, dass sie ein vernünftiges Qualitätssicherungssystem haben. Und Qualitätssicherungssystem funktioniert natürlich nur, wenn jeder, der was macht, genau weiß, was er zu tun hat, was die Eingabe ist, die er kriegt, sozusagen die Dokumente, auf denen er aufbaut, was er produziert und an wen er das wieder geben muss. Und das bedeutet natürlich, dass man den Entwicklungsprozess verstanden haben muss. Ja, wenn wir jetzt nach, da unten steht noch, Moment, da steht noch eine Anmerkung, die ganz wichtig ist. Es gibt zwei verschiedene Ebenen, auf denen die Prozessmodelle beschrieben werden. Also die Ebene, die wir jetzt anschauen werden, sind relativ informelle Modelle, die so ungefähr eine Philosophie des Projektablaufs beschreiben. Das ist für unsere Zwecke auch ausreichend und für viele Diskussionen auch wichtig, aber jetzt, wenn man in das Detail der Entwicklung geht, kann es natürlich sein, dass man wirklich den Prozess so genau beschreiben will, dass das gegeben ist, was ich vorher gesagt habe. Dass man wirklich sagt, der Entwickler Müller kriegt von irgendeiner anderen Arbeitsgruppe die Spezifikation, die er innerhalb von so und so vielen Tagen umzusetzen hat und in der Programmiersprache und dort abzulegen hat. Man kann Projekte auch auf diesem Detaillierungsgrad runter in Modelle des Entwicklungsprozesses abbilden, was dann meistens heißt, dass es irgendwelche arbeitsablaufunterstützende Systeme, Workflow-Management-Systeme gibt, mit denen die Programmierer oder die Entwickler direkt zusammenarbeiten. Sie dann wirklich ihre Aufgaben gelistet kriegen, was sie alles tun müssen. Das bedeutet natürlich sozusagen einen ganz detaillierten Planungsprozess, dass also das bis ins letzte Detail sozusagen beschrieben ist. Das Entwicklungsprojekt macht vor allem Sinn bei wirklich sehr großen Projekten und sehr großen Mengen an Mitarbeitern, insbesondere auch vielen relativ überschaubaren Einzelaufgaben. Also wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, irgendeine Produktfamilie an ganz viele Bedürfnisse von Einzelkunden anzupassen. Sagen wir, Sie haben eine E-Commerce-Lösung, die für verschiedenste Kunden immer wieder angepasst werden muss. Dann ist es so, dass da vielleicht sehr viele Leute beteiligt sind, bei denen man sich vorstellen kann, man will denen den bewährten Arbeitsablauf, wenn man schon weiß, wie das geht, sehr, sehr genau vorschreiben, dann können sich die da entlang hangeln und wirklich ihr Projekt effektiv durchführen. Das wäre sozusagen ein sehr detailliertes Prozessmodell im Vergleich zu den eher informellen Skizzen, die wir jetzt anschauen. Ja, das ist die berühmteste Skizze, informelle Skizze zu einem Modell eines Entwicklungsprozesses, stammt von einem Herrn namens Winston Royce aus vergangenen Zeiten, 1970. Der hat eben das erste Mal vielleicht so richtig aufgeschrieben, wie das die Entwicklung großer Systeme, großer Software-Systeme organisiert werden soll und hat diese Treppen sozusagen definiert. Man spricht da von einem Wasserfall, weil das Ergebnis einer Phase sozusagen die Eingabe für die nächste Phase ist. Das sind wie so Wasserbecken, wo das nächste Becken erst sozusagen wirklich gefüllt wird und in dem was passieren kann, wenn das Wasser aus dem ersten Becken da reinfließt. Also zuerst mal befasst man sich mit der Analyse der Problemstellung. Und da gibt es auch ein Ergebnis, das da rauskommt, das ist nämlich die Spezifikation der Anforderungen. Wir wollen also wissen, was wir überhaupt tun müssen. Das klingt jetzt völlig banal, ist in Wirklichkeit aber die Stelle, an der eigentlich die meisten Projekte scheitern. Wenn diese Anforderungsanalyse nicht angemessen gemacht wird, ist das Ergebnis, dass man irgendwas entwickelt, was dann am Schluss nicht das tut, was sich die Kunden vorgestellt haben. Und glauben Sie nicht, dass das selten passiert. Es gibt sehr, sehr viele, wirklich Millionen und zum Teil sogar milliardenschwere Projekte, bei denen genau das passiert ist, wo sehr viel entwickelt wurde und letztlich dann am Schluss irgendwann mal die Notbremse gezogen wird, weil man festgestellt hat, die Entwicklung macht Dinge, die wir eigentlich gar nicht wirklich wollten oder löst nicht die Probleme, die wirklich gefragt sind. Also die Anforderungen zu analysieren, ehrlich und auf die Bedürfnisse des Kunden wirklich eingehend, das ist ein ganz, ganz zentraler Schritt. Und das trifft für Multimedia-Entwicklungen wie, was weiß ich, einen interaktiven Webauftritt von der Firma mindestens genauso zu, wie jetzt irgendwie ein internes Buchhaltungssystem. Vielleicht sogar mehr, weil das Buchhaltungssystem, da hat man schon viele davon gesehen und weiß, wie das geht, während solche Multimedia-Anwendungen dann doch irgendwie so im experimentellen Sinn und man da viel Freiraum auch hat. Ja, angenommen, wir wissen jetzt, was wir tun müssen, dann ist die nächste Phase das Design, wobei das hier jetzt als Software-Design zunächst mal zu verstehen ist, aber ich werde gleich noch mehr darüber reden. Natürlich gibt es Design bei Multimedia-Anwendungen auf verschiedenen Ebenen. Und Design heißt, wir entwerfen zum Beispiel eine Architektur unseres Systems, wir entwerfen eine Klassenhierarchie für unser System und Ähnliches. Das heißt, wir haben dann sozusagen eine Blaupause, aus der wir die Software dann letztlich, nach der wir die Software dann letztlich gestalten oder realisieren. Das Ding, was da rauskommt, nennt sich oft eine Design-Spezifikation und die ist die Eingabe für die Implementierung. Da braucht man nicht viel dazu sagen, was da passiert. Ergebnis der Implementierung ist Code. Code wird getestet und zwar auf zwei Ebenen auch wieder die einzelnen Code-Stücke, sagen wir einzelne Klassen oder vielleicht auch Module oder Pakete, die mehrere Klassen zusammenfassen. Und irgendwann mal wird das gesamte System integriert oder auch in Teilsystemen zuerst und dann ganz. Und das muss natürlich getestet werden. Und am Schluss haben wir getesteten Code, der hoffentlich das tut, was oben in der Analyse definiert wurde. Und das Ganze geht dann in eine Wartungsphase, in der hoffentlich das System erfolgreich läuft und immer mal wieder natürlich Änderungen angefordert werden, weil sich in dem Betrieb was verändert hat, weil vielleicht eine neue Funktionalität dazukommt, die man festgestellt hat, dass die brauchbar ist und so weiter. Und das führt dann zu Änderungsanforderungen, Change Requests, die dann wieder analysiert werden müssen, in welche Phase sie zurückführen. Manche vielleicht bloß, ich will irgendeine Kleinigkeit, eine Fehlermeldung anders formulieren, kann ich direkt mit Implementierungsarbeiten lösen. Bei anderen muss ich vielleicht das Design ändern oder sogar nochmal eine zusätzliche Anforderungsanalyse machen. Also soweit die ganz klassische Beschreibung. Es ist auch so, dass dieses, kommt auch noch ein bisschen auf anderen Folien, dass diese Abfolge bei sehr großen Projekten in der Industrie immer noch dominiert und gemacht wird. Also ich habe auch in meiner industriellen Zeit, habe ich also ganz fleißig R-Specs und D-Specs und sowas alles geschrieben. Die waren wirklich, gab es feste Dokumentformate für Requirement-Spezifikationen, Design-Spezifikationen. Aber man muss trotzdem sagen, es ist mehr so ein Idealbild zunächst mal. Aber ein Idealbild, an dem sich alles andere orientiert. Diese Tätigkeiten sind einfach sozusagen der komplette Katalog dessen, was man tun muss. Und grob gehen die Abhängigkeiten auch in der Reihenfolge, wie sie da stehen. Ja, eine erste Variante, wo man schon ein bisschen drüber nachdenken kann, ist die Qualitätssicherung, von der ich vorher gesprochen habe, dieses Frühwarnsystem. Wenn man das so macht, wie ich es gerade beschrieben habe, dann passiert natürlich die Qualitätssicherung erst frühestens hier beim Test oder dann, wenn das System ausgeliefert ist und diese Änderungsanforderungen kommen. Das heißt, wir wollen ja früher schon erkennen, ob unser System vernünftig sozusagen auf dem richtigen Weg der Entwicklung ist. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel bei dem Übergang von Analyse zu Design irgendwie auch schon sowas wie einen Test brauchen. In der Regel nimmt es die Form an, dass es da eine Abnahme gibt, eine Abnahmesitzung, dass irgendwie die Dokumente begutachtet werden, dass man vielleicht die Kunden einlädt, denen irgendwie vorstellt, was man jetzt eigentlich vorhat zu machen. Auf jeden Fall muss dort sozusagen sichergestellt werden, das ist unser Produkt, mit das wir jetzt wirklich als Requirement-Spezifikation weiter benutzen. Die kriegt dann irgendwie eine Nummer und einen Stempel und eine Unterschrift. Und dann arbeiten wir weiter, beziehungsweise sehr oft ist es so, dass es eben noch nicht so ist, sondern dass man feststellt, Kleinigkeiten muss man noch ändern. Das heißt, es geht nochmal zurück in die Analyse, wird überarbeitet und dann endgültig verabschiedet. Das heißt, man hat solche kleinen Rückkopplungsschleifen. Bevor man in die nächste Stufe geht, geht man vielleicht nochmal zurück und perfektioniert das Ergebnis. Und das ist hier mit diesen kleinen, natürlich nicht mehr so richtig wasserfallmäßigen Pfeilen gemeint, die sozusagen gegen die Flussrichtung gehen. Auch keine ganz neue Idee, das hat Winston Royce auch schon im Papier von 1970 schon aufgeschrieben. Genau genommen ist es so, dass wenn man in das Papier von Royce reinschaut, in das Originalpapier, dass da noch viel mehr drin steht, was dann später irgendwie als Verbesserung des Wasserfallmodells verkauft wurde. Zum Beispiel hat er schon eine einfache Art der iterativen Entwicklung sich vorgestellt. Er hat nämlich gesagt, am Anfang definieren wir Systemanforderungen, dann die konkreten Anforderungen an die Software. Und sobald wir das soweit verstanden haben, machen wir mal ein erstes Programmdesign, ein ganz grobes, und bauen einen Prototyp. Und der Prototyp, gut, das ist hier extrem schwer zu erkennen, aber ich hoffe, dass der eine oder andere die Folien am Bildschirm oder auf Papier dabei hat. Dieser Prototyp ist im Prinzip die gleiche Entwicklung nochmal. Das heißt, Sie haben auch dort die Analyse am Anfang, müssen Sie erstmal festlegen, was ist überhaupt der Umfang des Prototyps, dann die Analyse, Design, Codieren, Testen. Und dann wird der Prototyp eingesetzt, um letztlich was zu verstehen, was im Prinzip noch auf der Ebene der Analyse ist. Weil ich will ja eigentlich mit dem Prototyp, der ganz schnell und mit wenig Aufwand mal so entwickelt wird, dass ich mal mit einem System probehalber spielen kann, das liefert mir eigentlich erst die Ergebnisse dessen, womit sind die Kunden zufrieden, wo gibt es Zusatzforderungen, Zusatzwünsche, was im Prinzip zur Analyse noch gehört. Das heißt, am Ende des Prototyps gehen wir dann eben wieder in die Analysephase zurück und von da machen wir das echte Programmdesign, die echte Codierung, echten Test und so weiter. Und wir können natürlich parallel den Prototyp dann immer benutzen und Sachen mit dem Prototyp auch mal ausprobieren. Also man sieht schon, sogar wenn man das Originalpapier von 1970 anschaut, ist es nicht einfach bloß so diese Treppen, die der Reihe nach ablaufen. Da sind jetzt ein paar ganz wesentliche Elemente schon drin, also diese Feedback-Schleifen und auch sowas wie Iteration. Ich mache Analyse eigentlich zweimal und auch ein Entwicklungsdurchlauf, Design, Codierung kommt ja auch alles zweimal vor. Das Ganze ist hier ein bisschen in die Perfektion getrieben. Das ist so ungefähr der Stand dessen, wie industrielle Softwareentwicklungsprozesse beschrieben werden. Das stammt von IBM, der sogenannte Rational Unified Process. Rational ist eine Firma, die in IBM aufgegangen ist. Das ist eigentlich eine sehr schöne zweidimensionale Darstellung, die jetzt zwei Dinge voneinander trennt, die wir vorher so ein bisschen vermischt hatten. Dort hieß es ja immer, es gibt Analyse am Anfang, Design kommt als nächstes, dann Implementierung. Das heißt, man hat einerseits den Workflow, Analyse und Design, und andererseits die Vorstellung, Analyse ist am Anfang und Design ist später. Jetzt kann es aber, wie wir gerade gesehen haben, so Iterationen geben, dass man sagt, man macht Analyse, Design und geht wieder zurück zur Analyse, macht wieder Design. Das heißt, es ist gar nicht so klar, es gibt mit der Reihenfolge, es gibt durchaus auch Design, das auf die Analyse folgt. Und genau genommen muss man eigentlich zwischen zwei Dimensionen unterscheiden. Das eine ist sozusagen der Reifegrad des Systems, unserer Entwicklung, wo man sagt, hier sind wir noch im Skizzenbereich, hier sind wir dabei, das zu perfektionieren. Und das andere sind die Mittel, die wir anwenden, dass wir Analyse machen, dass wir Design machen und verschiedene andere Dinge auch. Und das ist hier sozusagen dargestellt durch diese zweidimensionale Matrix. Sie haben einerseits hier steht Disziplinen, man kann sich das auch vorstellen als so Arbeitsbereiche, Arbeitsabläufe. Das zum Beispiel ist hier explizit Geschäftsmodellierung mit eingeführt, aber insbesondere die Anforderungen zu analysieren, das System zu designen. Also hier ist Analyse und Design zusammengefasst und Requirements Analysis nochmal separat. Dann die Implementierungsarbeit, Test, der Einsatz des Systems oder die Bereitstellung des Systems, Deployment, Change Management, also das wirklich diese Change Requests zu verwalten und das Projektmanagement parallel dazu und auch die Bereitstellung einer Entwicklungsumgebung, was bis dahin führen kann, dass man eben Software beschafft oder Geräte beschafft, die man braucht für das Entwicklungsteam, dass man Testfälle besorgt, dass man Testpersonen organisiert und so weiter. Und das sind natürlich Arbeitsabläufe, die eigentlich, wie ich am Anfang schon angedeutet habe, alle parallel passieren. Aber je nachdem, ob wir in der frühen oder späten Phase sind, sind die Profile sozusagen anders. Deswegen spricht man hier von der Inception Phase, der Phase, in der das System zuerst mal erfunden wird sozusagen. Und dort ist natürlich die Geschäftsmodellierung, die Anforderungsanalyse dominierend. Es ist aber durchaus vorstellbar, dass da schon ein bisschen Implementierungsarbeit passiert und dann auch ein bisschen Test natürlich, weil man ja vielleicht einen kleinen Prototyp schon vorweg baut. Aber der Schwerpunkt wird natürlich ganz klar bei der Anforderungsanalyse liegen. Und man sieht auch Projektmanagement und die Bereitstellung der Umgebung, das hat so Arbeitsbuckel eigentlich in jeder Phase. Das hat immer was zu tun, dann geht es wieder ein bisschen runter, dann wird die nächste Phase gestartet, dann wieder mehr Arbeit. Ja, das war diese initiale Phase, Inception, dann gibt es Ausarbeitungsphasen, Konstruktionsphasen und am Schluss eine Transitionsphase. Die Transitionsphase ist bloß dafür gedacht, dass man irgendwann mal das System entweder dem Kunden übergibt oder eben in die Entwicklung der nächsten Version startet oder auch beides. Also am Ende der Construction hier sollte das System fertig sein, sozusagen in der Version, die wir jetzt gerade entwickeln. Und hier wird noch fein unterschieden zwischen Elaboration und Construction. Das ist genau das, was man vorher mit Design und Implementierung so gesehen hat. Also Design, sieht man hier, hat auch seinen Schwerpunkt. Eben der dicke Buckel von Designarbeit ist in der Elaboration Phase und der dicke Buckel der Implementierungsarbeit ist in der Construction Phase. Und die beiden sind aber jede für sich iterativ angelegt, wie man sieht. Das heißt, es gibt zwei Durchläufe durch die Elaboration, wo man eben das Ergebnis nochmal begutachtet und dann nochmal verfeinert. Und bei der Construction gibt es sogar mehrere Durchläufe, wie man sieht. Da steht hier auch bewusst ein CN hier, das heißt, das könnten beliebig viele Iterationen im Prinzip sein. So kann man sich einen Projektablauf vorstellen. Das ist so, glaube ich, ein ganz gutes mentales Modell, bei dem man auch immer sieht, dass es nicht wirklich so die reine Implementierungsphase gibt. Auch wenn die Leute implementieren, macht sich nebenher schon immer noch jemand Gedanken über Analysefragen, weil man eben tatsächlich parallel vielleicht für die nächste Iteration überlegt, ob man noch das eine oder andere Feature reinnimmt oder rausnimmt, dort auch weiter mit dem Kunden im Gespräch bleibt. Und mit so einer Vorstellung, wie es hier ist, ist man schon relativ flexibel, das System auch über eine sehr komplexe Entwicklungssituation drüber zu bringen, wo sich die Meinungen der Kunden ändern, wo das Projekt eben über längere Zeit entwickelt wird. Da kann man schon ganz gut verstehen, was da passiert. Ja, was machen die Leute in der Multimedia-Industrie? Ich habe leider keine ganz aktuellen Zahlen, aber das Buch von Oswald, das ist jetzt inzwischen natürlich 9 Jahre alt, aber die hat, die Untersuchung ist 9 Jahre alt, die hat Interviews mit Firmen aus dem deutschen Multimedia-Sektor geführt, also insbesondere Agenturen, und immerhin 3000 Firmen befragt zunächst mal und dann 30 daraus ausgewählt und mit 22 eine ausführliche Studie gemacht. Und das Ergebnis ist wahrscheinlich heute noch immer so ähnlich, wenn man befragt, zumindest nach dem, was man so hört, wenn man mit den Firmen redet. 80% oder mehr sagen, ihr Entwicklungsmodell ist im Wesentlichen das Wasserfallmodell mit einer Überlappung zwischen benachbarten Phasen. Also so ein bisschen vielleicht in die Richtung von dem, was man jetzt mit dem Rational Unified Process gesehen habe, dass man nicht wirklich sagt, die Analyse ist jetzt ganz vorbei und jetzt beginnt ganz das Design, sondern ein bisschen überlappen sich die Phasen. Aber grob gesagt ist es Wasserfallmodell mit ein bisschen Prototypeneinsatz. Also ungefähr so, wie das der Royce 1970 beschrieben hat. Dann ist ein ganz gravierender Punkt, dass mehr als 80% von den Spezialisten sich über eine Tatsache beschweren, die vielleicht das größte Problem ist in diesen Entwicklungsprozessen, nämlich dass Kunden in einem relativ späten Zeitpunkt der Projektentwicklung anfangen, Änderungen zu verlangen. Änderungen, die sehr weit führen, die also zum Beispiel so dazu führen, dass man die ganze Informationsarchitektur, also sprich zum Beispiel ein Datenbankschema, das man angelegt hat, oder die Navigationsarchitektur von irgendwelchen Websites, dass man die ändern muss. Oder auch, dass der Inhalt selber geändert wird, dass plötzlich an der Stelle, wo vorher bloß Standbilder verlangt wird, nach Video gefragt wird oder ähnliches, zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich ganz viele Entwurfsentscheidungen getroffen hat und mitten in dieser Construction Phase schon drinsteckt. Das heißt, eins der ganz großen Probleme tatsächlich scheint in der Praxis zu sein, sozusagen auf sich ändernde Anforderungen der Kunden reagieren zu können. Ja, und dann ist es schon so, dass gerade die Leute, die dann auf solche Interviews dann antworten oder auf Interviewanfragen antworten, das sind natürlich die sich für Entwicklungsprozesse interessieren, und davon haben einige gesagt, dass sie so einen iterativen Prozess, ähnlich wie das Rational Unified Process, einführen wollen. Damals hatte aber noch niemand das wirklich geschafft, das umzustellen. Man kann verschiedene Sachen suchen. Royce Strauss zum Beispiel hat so ein Buch Managing Multimedia Projects geschrieben und der malt auch nochmal praktisch das gleiche Bild, ein Wasserfallmodell mit Überlappungen. Das ist also alles sehr konsistent, was man da in der Literatur findet. Ja, jetzt war das aber alles so ein bisschen zunächst mal, was die Prozessmodelle betrifft, sehr klassisches Wissen aus dem Software Engineering. Hat der auch ein Software Engineering Buch dort oben angegeben. Jetzt möchte ich natürlich über spezielle Fragen im Multimedia-Entwicklungsprozess reden. Da gibt es nicht so viel. Also ich habe eigentlich ein Buch, das total interessant klingt, hier angegeben, England Finney, das ist allerdings auch kein wirklich ganz tiefgreifend erhellendes Buch, abgesehen davon, dass es auch schon ein bisschen älter ist. Im Taschenbuch Multimedia findet man tatsächlich eine ganz konkrete Beschreibung des Entwicklungsprozesses, die werde ich aufgreifen. Und ein bisschen was haben wir auch in dem Medieninformatikbuch beschrieben, was aufgrund unserer Erfahrungen vielleicht auch dort ein wichtiger Einfluss sein könnte. Ja, also wie gesagt, es geht um interaktive Multimedia-Anwendungen, die durchaus sehr häufig verteilte Anwendungen sind, in dem Sinn zum Beispiel, dass es einen Client- und einen Serveranteil gibt, die entwickelt werden. Wer das Ganze macht, sind normalerweise sogenannte Multimedia-Agenturen, was auch wieder ein schillernder Begriff ist. Multimedia-Agenturen können mehr wie Softwarehäuser funktionieren oder es können tatsächlich eigentlich Agenturen aus dem Publishing-Bereich sein, also die im Prinzip Werbeagenturen und ganz allgemein Medienagenturen, die eben den technischen Zweig sozusagen immer mehr bekommen. Verbreitet werden die Sachen vorwiegend heutzutage über das Web natürlich, durchaus auch immer noch über CDs und DVDs, die irgendwie ausgeliefert werden, irgendwelchen Broschüren beigelegt werden oder so. Und natürlich auch in dem Fall, wo es nicht so furchtbar interaktiv ist, sondern irgendwelche Simulationen, Animationen, 3D-Animationen oder sowas da sind, als Filmstreifen, die im Web oder als Fernsehwerbung oder so ausgestrahlt werden. Man muss sich da nochmal darüber im Klaren sein, dass das eine verzwickte Situation ist, in der so eine Agentur von vornherein ist, weil sie zwischen zwei Kräften sozusagen eingespannt ist. Das eine sind die Leute, die den Content liefern, die Medienindustrie oder auch zum Teil die E-Commerce-Industrie, die dann in vielen Bereichen auch für die Finanzierung mit irgendwelchen Anzeigen und sowas wesentlich ist, woher man viele der Inhalte beziehen muss. Denken Sie bloß an Musik, die dort verwendet wird, da sind Sie ganz schnell an der Stelle, dass Sie eben irgendwie Musik lizenzieren müssen und damit auf klassische Inhalteproduktion zurückgreifen müssen. Sehr häufig ist es, wenn man aufwendige Inhalte braucht, irgendwelche 3D-Animationen, auch so, dass ich den nicht selber herstellen kann, dass ich die Spezialisten nicht im Haus haben werde, sondern auch wieder auf eigene Produktionsfirmen zurückgreifen muss. Die eigentliche Multimedia-Agentur hat dann also so ein bisschen schon den Charakter von einem Systemintegrator. Die machen nicht alles selber, sondern die verwenden viele Dinge aus der Content-Industrie, auch aus der Software-Industrie, wenn man zum Beispiel Baukästen benutzt, irgendwelche Frameworks benutzt. Das heißt, an vielen Stellen ist das so eine Integrationsarbeit. Und das Ergebnis wird ja, wie gesagt, heutzutage sehr viel über das Web ausgeliefert. Das heißt, das Ergebnis muss kompatibel sein mit dem, was uns die Verteilungsplattform anbietet. Das heißt, da habe ich es mit Telekommunikationsfirmen, mit Internet-Service-Providern zu tun, die unter Umständen ja auch wieder Rahmenbedingungen setzen und sei es bloß schlicht die Bandbreite, die zur Verfügung steht. Dementsprechend bin ich sozusagen in diesem Spannungsfeld. Einerseits muss ich dafür sorgen, dass ich die Inhalte bekomme und vielleicht auch Geld dafür zahlen muss. Andererseits muss ich das Ganze so aufbereiten, dass es den Rahmenbedingungen der Verbreitung genügt. Und das stammt jetzt auch wieder aus dem Buch von der Frau Oswald hier, diese Liste. Was bemerkenswert einfach ist, wenn ich jetzt so ein Entwicklungsprojekt in der Multimedia-Agentur anschaue, und ich denke, das ist einfach eine Liste, die entstanden ist durch ihre Interviews, was die Leute gefragt hat, was sind denn die Mitglieder in ihrem Entwicklungsteam? Dann gibt es da drin natürlich die Leute, an die wir vielleicht jetzt als Multimedia-Programmierer denken, nämlich Programmierer, die habe ich jetzt bewusst ganz nach unten genommen. Es gibt auch Leute, die man sonst aus Softwareprojekten kennt, einen Projektmanager zum Beispiel. Es gibt Leute, die irgendwie Netzmanagement machen. Das sind alles die Rollen, die man so klassisch aus der Informatik kennt. Aber die gehen jetzt im Vergleich unter zu den vielen anderen Rollen, die genannt werden, die vielleicht zum Teil auch überlappend sind oder die gleichen Begriffe in verschiedenen Firmen. Aber zum Beispiel Industriedesigner, das heißt Leute, die eben was von Produktgestaltung verstehen. Interaktionsdesigner spielen eine Rolle hier, werden explizit genannt. Und jede Menge Leute, die Spezialfälle davon sind, die zum Beispiel Grafikdesigner sind, die tatsächlich jetzt auf dem Soundbereich ein Soundingenieur ist oder die dann tatsächlich auch die Produktion vielleicht unterstützen. Also wenn man hier schaut, da gibt es den, was weiß ich, die Fernsehcrew oder es gibt den Produktionsassistenten, den Produzenten, den Creative Director sogar. Also Begriffe, die man aus dem Filmbereich eigentlich kennt. Aus der Produktion von großen Medienprojekten. Und das ist vielleicht die eine ganz typische Beobachtung. Wir haben einfach in diesen Agenturen ganz neue Projekte, ganz neuartige Projekte mit dieser Mischung von Rollen. Einerseits haben sie Leute, die Programmierer sind, Techniker sind. Andererseits haben sie eben wirklich höchst kreative Leute damit drin. Und auch so eine Mischung mit diese Instruction Designers zum Beispiel. Das sind ja Leute, die mehr so sozusagen die Interaktion gestalten wollen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Die interessiert jetzt nicht das ästhetische Design, die interessiert sozusagen ein kognitiver Prozess, der im Benutzer vor sich geht, dass der optimal unterstützt wird. Das sind meist typischerweise Psychologen oder Pädagogen. Das heißt, wir haben also auch von der Ausbildung her eine extreme Vielfalt. Da sind also ungelernte Leute dabei, da sind Künstler dabei, da sind Pädagogen dabei, da sind Psychologen dabei, sind Programmierer natürlich dabei, vielleicht Medieninformatiker hoffentlich, die ein bisschen mehr Verständnis für das interdisziplinäre Arbeiten haben. Aber das ist eine ganz neue Situation im Vergleich zu klassischen Softwareprojekten. Und das führt zu so einem Design-Dilemma. Ich habe vorher schon mal gesagt, hier steht ganz locker Design. Und wenn das ein Software-Ingenieur hinschreibt, dann meint er damit natürlich, dass an der Stelle irgendwie eine Klassenstruktur entworfen wird oder sowas und vielleicht ein UML-Diagramm gezeichnet. Was jetzt mit dem alltäglichen Begriff von Design eigentlich gar nichts zu tun hat. Das ist ein Aspekt Software-Design. Es gibt aber eben auch das Mediendesign und das Interaktionsdesign. Also Mediendesign meine ich damit wirklich Grafikdesign, Sounddesign, Filmgestaltung, solche Dinge. Und Interaktionsdesign bedeutet die Abfolge der Interaktionsschritte optimal auf die jeweilige Benutzergruppe abzustimmen, sodass die den richtigen Grad an Interaktion hat, dass sie genau die Bedürfnisse, die sie tatsächlich hat, in dem richtigen Moment auch befriedigt bekommt, was wieder was ganz anderes ist, hat nicht mit der Softwarerealisierung zu tun, hat auch nicht nur mit der ästhetischen Realisierung des Systems zu tun. Und letztlich müssen alle diese Dinge zusammenpassen. Das heißt, unser Design ist sozusagen ein Schnitt zwischen diesen drei Bereichen. Ja, ich habe dir also gerade erwähnt, Mediendesign ist natürlich eine extrem komplexe Aufgabe in sich und dafür gibt es Spezialisten, die natürlich von den anderen beiden Bereichen wenig verstehen. Beim Software-Design, wir haben so Beispiele gehabt, Frameworks, Design-Patterns, Software-Architekturen, haben uns alles angeschaut, Werkzeuge zu benutzen, wenn jemand mit sowas wie PyGame umgehen kann oder so, oder mit ActionScript 3. Das sind hochspezialisierte Kenntnisse und typischerweise haben die keine Ahnung von den anderen beiden Design-Begriffen. Und so ein Interaktionsdesigner, der jetzt sich mit Usability oder auch mit Accessibility, also der Zugänglichkeit für einen großen Kreis der Bevölkerung, auch die mit Behinderungen zum Beispiel, wer sich also mit solchen Fragen befasst, der hat seinen Schwerpunkt typischerweise eben in einem ganz, wieder in einem anderen Gebiet, der Psychologie. Die Leute gibt es sowieso ganz selten. Also häufig wird das von anderen mitgemacht. Und es ist schon so, dass es da Überlappungen gibt. Also jeder, der Interaktionsdesign macht, hat typischerweise entweder irgendwie ein Standbein in der Gestaltung oder im Software-Design. Die ganz selten so frei schwebende Interaktionsdesigner gibt es eigentlich extrem selten. Die haben schon irgendwie, sind sozusagen ein bisschen auch die Klammer, die anderen beiden zusammenbinden können. Aber trotzdem haben wir zunächst mal das wirkliche Dilemma, dass wir Design sozusagen auf drei verschiedenen Ebenen machen müssen. Und man kann sich das auch versuchen auszumalen, was jetzt passiert, wenn man diesen Wasserfall sozusagen nochmal auseinander nimmt auf diese drei Ebenen und sagt, was passiert denn in den drei Bereichen? Also Mediendesign, Softwaredesign, Interaktionsdesign, die sind jetzt hier in drei verschiedenen Graustufen sozusagen dargestellt. Und zwar ist es deutlich zu erkennen in diesem eigentlichen Designschritt, da passieren nämlich diese drei Dinge parallel mehr oder minder. Es macht jemand Software-Design, es macht jemand Mediendesign, es macht jemand Interaktionsdesign. Aber auch wenn ich jetzt die anderen Stufen von so einem Entwicklungsprozess anschaue, jetzt an dem einfachen Wasserfallmodell beschrieben, dann gibt es Äquivalente auf den drei verschiedenen Ebenen. Also die Software-Designer haben wir vorher im Wasserfall gesehen, die machen eine Systemanalyse am Anfang. Sie überlegen, was sind die Funktionalitäten meines Systems. Die Mediendesigner machen sowas aber durchaus auch. Die haben am Anfang Brainstorming-Phasen, wo sie Ideen sammeln, wie das Ganze gestaltet werden soll. Und auch die Interaktionsdesigner haben so eine frühe Phase, wo sie sich Szenarien überlegen, in denen das System sinnvollerweise genutzt wird. Das heißt, im Prinzip kann man sich vorstellen, dass so eine Analysephase gleichzeitig sozusagen auf den drei verschiedenen Gruppen von Beteiligten sozusagen eine eigene Charakteristik hat sozusagen. Auch wenn wir jetzt in die Implementierungsphase gehen, da haben gleichzeitig die Mediendesigner natürlich zu tun, das jetzt mal wirklich auszuarbeiten, macht man oft mit Photoshop oder so, schöne Screenshots zum Beispiel, Dummies mal zu entwerfen, wo man sieht, wie das Ganze ausschaut. Und die Interaktionsdesigner sind auch dabei, eventuell vielleicht mit Prototypen oder so, aber zunächst mal so ein System zu realisieren. Und das Ganze wird immer weiter verfeinert, bis man dann irgendwann tatsächlich eben alle diese drei Dinge zusammenbinden kann. Das ist ja die Implementierungsphase, haben wir ja gesagt, geht in vielen Iterationen. Je weiter die geht, werden idealerweise diese drei Dinge zusammengebunden. Dann haben wir eben die Abläufe, die sich die Interaktionsdesigner ausgedacht haben, mit Software unterstützt und eben auf dieses grafische Interface abgebildet. Wenn man jetzt schaut, wenn wir in die Testphase gehen, da ist es auch so, dass die Softwareleute natürlich ihr System testen, einfach kommt das richtige Ergebnis raus. Auch die Mediendesigner werden ihre Entwürfe irgendwelchen Leuten zeigen und dort Feedback haben, vielleicht anderen Spezialisten zeigen, untereinander Feedback einholen, Kunden zeigen. Und auch die Interaktionsdesigner werden in der Regel, wenn sie ihren Job ernst nehmen, natürlich mit Evaluierung zu tun haben, mit Evaluierungsphasen und Benutzertests macht vielleicht mit einfachen Prototypen. Naja, und die Wartung kann man natürlich jetzt auch noch mal auseinandernehmen, wobei das ziemlich klar ist, dass man das auf allen Ebenen machen kann. Natürlich ist es jetzt ein bisschen idealisiert dargestellt, aber ich will damit bloß klar machen, dass in einem Multimedia-Projekt alles das, was in einem Software-Engineering-Projekt sozusagen als oder reine Software-Projekt als eine Aktivität dasteht, dass sich das sozusagen auffächert in vielfältige Aktivitäten der drei beteiligten Gruppen und dass es auch wieder so ist, dass man schon diese Grenzen irgendwie erkennen kann. Das ist eben sowas wie eine Analysephase, Designphase, Implementierungsphase, Testphase im Prinzip in allen diesen Gruppen gibt. Das ist ja schon mal ganz erfreulich. Und natürlich ist es so, dass das Wasserfallmodell nicht in der Praxis genau so angewendet wird, dass es mindestens Überlappungen gibt. Und diese Überlappungen können natürlich noch schwieriger werden, weil natürlich der zeitliche Ablauf, jetzt sagen wir mal in der mittelgrauen Ebene, anders sein kann als in der dunkelgrauen Ebene. Das heißt, während die Leute vielleicht noch viel an der Systemanalyse zu kämpfen haben, sind die Designer vielleicht mit ihrem Brainstorming schon fertig und fangen schon mit einem konkreten Mediendesign an, was natürlich auch noch so Synchronisationsprobleme aufwirft. Ja, das waren jetzt Sachen, die ich mir sozusagen ganz allgemein ausgedacht hatte, aber vielleicht nochmal in die Literatur wirklich reinzugehen. Ich habe ja gesagt, es gibt ein paar Sachen in der Literatur. Das eine ist von Henning da in dem Handbuch Multimedia. Und das können wir jetzt in dem Zusammenhang ja mal versuchen einzuordnen. Das ist also ein Vier-Phasen-Modell, beschreibt er und sagt, dass die vier Phasen sind wasserfallartig angeordnet. Es gibt Integrationsplanung, dann eine Asset-Produktion, eine Asset-Integration, ein Rendering, wobei das Rendering nicht in allen Fällen passiert, sondern nur, wenn man komplizierte, zum Beispiel 3D-Grafik hat. Was soll das heißen? Also Integrationsplanung heißt eigentlich sowas wie Analyse und Design. Das heißt, ich überlege mir, was soll am Schluss bei der Produktion denn alles an Multimedia-Elementen vorkommen, an Bildern, Video, Musik, Animationen und so weiter. Also ich lege da sozusagen die Liste der zu entwickelnden Dinge fest, dann produziere ich die in der Multimedia Asset Production, dann baue ich das Ganze in eine interaktive Anwendung zusammen und das ist ein komplexer Prozess, der in sich mehrere Iterationen hat, wo ich das eben immer wieder editiere, kompiliere, teste. So einfach beschreibt er das. Und wenn man das jetzt versucht einzuordnen, dann ist das natürlich ein Prozess zunächst mal, der auf einer relativ feinen Ebene ist, wo man also schon über relativ kleine, feine Strukturen redet. Und man muss nochmal sich darüber im Klaren sein, dass es bei dem genau um zwei Dinge geht, nämlich um Multimedia Assets, also eine Informationseinheit, die multimedial ist, also bei mehrere Perzeptionskanäle geht und die von einem Spezialisten mit Spezialwerkzeugen produziert wird, die also zum Beispiel eben als Film produziert wird, geschnitten und so weiter, die von einem Animationsteam als interaktives 3D-Objekt zum Beispiel entworfen wird oder ähnliches. Und das Multimedia-Produkt ist in dem Fall einfach was, das sozusagen alle diese Elemente mit Flash oder Smile oder irgendeiner anderen Geschichte, die eine Plattform zum Zusammenbinden anbietet, in eine interaktive Anwendung zusammenschraubt. Das Ganze ist nicht wirklich ausgerichtet auf Anwendungen, die einen sehr hohen Logikanteil haben, was zum Beispiel mehr im E-Commerce-Bereich sind, wo alles Mögliche getestet, geprüft wird, ob irgendwas verfügbar ist und so. Ist auch wenig darauf ausgerichtet, dass man sehr hohe Interaktivitätsgrade hat, wie bei einem Spiel oder sowas. Also schon mal eingeschränkt irgendwie. Man fragt sich jetzt, wenn ich jetzt so ein Modell habe, das mir irgendeiner gibt, kann sich das ja konkret vorstellen. Ja? Wir gehen also in eine Firma, haben jetzt irgendwie schon länger was angelesen und überlegt über Prozessmodelle und jetzt zeigen die einem so ein Bild, wie dieses Vier-Phasen-Modell, das ich gerade hatte, und sagen, so ist bei uns der Entwicklungsprozess. Da muss ich jetzt irgendwie versuchen zu verstehen, auf welcher Ebene kann ich die Dinge denn überhaupt beschreiben und vergleichen. Also das erste Mal ist die Frage, auf welcher Abstraktionsebene funktioniert. Das habe ich schon mal gesagt, das Wasserfallmodell zum Beispiel zeigt bloß das Prinzip. Andere Modelle gehen wirklich in konkrete Details. Und das hier ist schon eher was, wenn man sich vorstellen kann, das geht ein bisschen in die Details, aber folgt so einem Wasserfallprinzip. Dann ist die Frage, was ist denn der Scope überhaupt, der Anwendungsbereich sozusagen dieser Modelle? Sollen die das gesamte Projekt beschreiben, wirklich von dem ersten Kundenkontakt bis zur Auslieferung? Oder soll ein bestimmter Teilaspekt von dem Projekt beschrieben werden? Und wenn Sie jetzt das, zum Beispiel den Rational Unified Process anschauen, dann ist das natürlich so ein holistischer Gesamtblick auf das Projekt. Das heißt, es geht wirklich darum, dass wir alles, was in dem Projekt vorkommt, irgendwie abdecken. Während jetzt dieses Vier-Phasen-Modell von dem Henning, wenn man da sozusagen jetzt auf den Bereich schaut, der abgedeckt wird, dann rutscht das ganz eng zusammen. Dann sind wir eigentlich in dem Bereich der Implementierungs- und der Ausarbeitung. Dafür wird im Detail so ein iterativer Prozess beschrieben. Das heißt, wir können das so ein bisschen stärker eingrenzen, wo dieses Projekt hingehört. Dann ist die Frage, wir haben ja dieses Media Design, Software Design, Interaktionsdesign. Welche dieser drei sozusagen beteiligten Disziplinen wird denn überhaupt abgedeckt? Und da sieht man jetzt auch wieder, wenn man dieses Vier-Phasen-Modell anschaut, das ist relativ stark auf dem Mediendesign, wird auf das Mediendesign bezogen. Die Programmierung hat vergleichsweise eine untergeordnete Rolle dort und über Interaktion ist überhaupt nicht die Rede. Ja, und dann ist die Frage, wofür kann ich sowas denn wirklich brauchen, für welche Art von Modellen? Und da sieht man ganz genau, dieses Vier-Phasen-Modell von Henning, das setzt voraus, dass die Anforderungen klar sind und ich dann eben genau gleich am Anfang einen Plan machen kann, welche Multimedia-Assets ich brauche. Es setzt auch voraus, dass das alles relativ übersichtlich ist, dass die Integration eben am Schluss passieren kann und man da keine große Angst hat, dass das irgendwie alles mit dem berühmten Big Bang-Effekt alles wieder auseinanderfliegt, wenn man die einzelnen Teile zusammensteckt. Das heißt, so grob gesagt, klare Anforderungen und nicht zu komplexe Projekte. Dafür könnte man sich das vorstellen, dass dieses Ding angewendet wird und es beschreibt vor allem die Implementierungs- und Elaborationsbereiche. Wie gesagt, es gibt in der Literatur gar nicht so furchtbar viele solche Prozesse, was wahrscheinlich daran liegt, dass diese Prozesse, wenn sie überhaupt existieren, dann in den Firmen existieren und jeder sozusagen dann im internen Papier oder so aufschreibt, wie man denn hausintern Projekte angeht. Aber wenn man so einem Prozessmodell begegnet sozusagen, dann können diese verschiedenen Kriterien, die ich da gesagt habe, diese Fragen, die sich daraus ergeben, einem auch so ein bisschen helfen, das mal einzuordnen. Was kann denn so ein Prozessmodell denn überhaupt beschreiben? Und Sie haben vielleicht jetzt schon gemerkt, dass Prozessmodell an sich noch überhaupt nichts sagt. Ja, das kann von einer ganz, ganz verschiedenen Art sein. Ja, wenn das also insgesamt ein großes, komplexes, unübersichtliches Projekt ist, dafür sollte ja dieser sogenannte Smart-Prozess von der Frau Oswald da sein, also diese Doktorarbeit, die als Buch bei Springer erschienen ist. Das habe ich ja versprochen, dass ich das vorstelle. Das ist ein deutschsprachiges Buch, jetzt fand ich es dann doch kindisch, dafür die Folien auch noch ins Englische zu übersetzen, deswegen ist der nächste Block von Folien in Deutsch. Ja, der Schlüsselbegriff dabei ist ein Konzept. Das ist vielleicht auch was, das diejenigen, die sich mit Kommunikationswissenschaft befassen, irgendwie schon öfters getroffen haben. Ein Konzept ist ein Wort, das in den Agenturen irgendwie ganz große Rolle spielt. Konzeption. Also es geht um die erste Fassung sozusagen, den ersten Entwurf dabei. Und das kommt ursprünglich aus der Literaturwissenschaft, wird in der Medien- und Werbebranche intensiv benutzt. Dabei hat man eigentlich relativ wenige Grundinformationen, versucht die Anwendung zunächst mal zu sozusagen eine Vision der Anwendung zu entwickeln und durchaus auch zu veranschaulichen, dass sich jemand mit wenig Zeitaufwand erklären kann, was die Kernidee meiner Lösung sein soll. Und ich muss natürlich auch beschreiben, was alles dazugehört für die Realisierung, um eine grobe Entscheidungsbasis zu liefern für die Frage, machen wir dieses Konzept oder jenes. Also insbesondere wäre in dem Fall durchaus technische Informationen notwendig. Zum Beispiel, ich mache jetzt eine Präsentation fürs Web, zum Beispiel das Ganze funktioniert nur, wenn alle meine Kunden, die das anschauen, einen funktionierenden Flashplayer installiert haben. Wäre so ein Schlüsselargument, wo jemand sagt, wir wollen vielleicht auch Leute ansprechen, die kein Flash haben, dann fällt das schon raus oder man muss eben ein zweites Konzept haben, das nicht Flash-basiert ist und dazwischen umschalten, was schon wieder weniger elegant ist. Und da können Sie sich schon vorstellen, wie sozusagen also so ein Konzept dann anfängt, auch technische Aspekte mitzubekommen, nicht bloß jetzt sozusagen gestalterisches Konzept ist. So ein Konzept kann verschieden formalisiert sein. Es kann tatsächlich so sein, dass das aus Gesprächen unter Mitarbeitern entsteht, ein kleines Team, das dann eine Präsentation beim Kunden macht, wo im Wesentlichen ein paar Slides da sind, ein paar PowerPoint-Folien, in denen das sozusagen visualisiert wird und ansonsten Wesentliches zu diesen Konzepten einfach bloß im Kopf der Mitarbeiter da ist und ausgearbeitet wird natürlich nur die Version dann, die erfolgreich war in der Auswahl. Es kann aber auch ganz detailliert sein. Also es kann eine Ausschreibung vorliegen, auf die man mit einem ausführlichen Papier reagiert und man also wirklich ein Konzept oder auch eine CD oder irgendwas produziert, das dann ein größeres Dokument ist und irgendwie eingereicht wird und deswegen natürlich in entsprechenden Details ausgearbeitet ist. Ja, Konzeption ist jetzt genau das, wofür wir die verschiedenen Designarten natürlich brauchen. Das muss anschaulich gestaltet sein, die Interaktion muss und ansprechend vor allem gestaltet sein, die Interaktion muss funktionieren und das Ganze muss technisch realisierbar sein. Und damit kommen wir genau in diesen Bereich nochmal. Also Konzeption, wie gesagt, ist eine höchst kreative Tätigkeit, ein Grobkonzept zu entwickeln, die Umsetzung von Feinkonzept zu betreuen und das ist eigentlich interdisziplinäres Arbeiten. Es gibt auch, dass eine Person alleine sozusagen mehrere dieser interdisziplinären Rollen übernimmt. Das ist eine Geschichte, die wir immer wieder von Industriepartnern hören, dass Medieninformatiker zum Beispiel besonders gut sind, weil die sich auch ein Konzept überlegen können und das dann umsetzen. Das heißt, diese kreative Phase zunächst mal bezeichnet man eben als Konzeption. Mediendesign, denke ich, ist relativ klar, da habe ich schon viel drüber gesagt. Also die gestalterische Umsetzung, die Redaktion ist was, über das noch nicht so viel die Rede war. Es geht nämlich um die Schnittstelle hin zum Content, also Content-Bestandteile klarzustellen, welche können wir selber produzieren, welche müssen wir zugeliefert bekommen, wie schaut es da mit der Lizenzierung aus, wie kriege ich die Rechte überhaupt dafür und Ähnliches. Also auch so ein richtiger Redaktionsanteil ist drin. Dann kann es auch durchaus sein, dass man Informationen einfach braucht. Also stellen Sie sich vor, Sie bauen eine komplexe Metapher, dass Sie im Werbebereich eben irgendeine Produktpräsentation ins Mittelalter verlagern oder sowas. Da kann es durchaus ähnlich wie zum Beispiel im Spieledesign oder beim Film notwendig sein, dass man bestimmte Recherchen einfach durchführen muss und schauen muss, was haben die Leute denn damals eigentlich angehabt, damit das halbwegs vernünftig zusammenpasst, was wir da tun, dass wir keine vollkommen sachlich verkehrten Dinge hier zusammenstellen. Oder wenn wir es sachlich verkehrt zusammenstellen, ist das sozusagen noch eine gewisse Aussage trägt, dass man das die Regeln und die Informationen bewusst verletzt. Also man sieht schon, die Programmierer, wie gesagt, ganz am Rande, aber natürlich auch da, also technische Tätigkeitsfelder gibt es auch, also die Programmierer, die Umsetzung der Konzepte in Programmiersprachen. Ein ganz klassischer Ansatz ist, dass wir im Prinzip die Konzeption zunächst mal vorwiegend von den gestalterischen Leuten machen lassen, Interaktionsdesigner, Kommunikationsdesigner, Grafiker und so weiter zusammen und irgendwann werfen die das sozusagen den Technikern hin und sagen, so jetzt baut uns das. Mit dem Effekt, dass es sehr häufig dann Ärger gibt, weil die sagen, also das habt ihr euch ja schön ausgedacht, aber das funktioniert auf den PCs, die eure Zielgruppe hat, überhaupt nicht, da wird das alles viel zu langsam oder was auch immer an verschiedenen Gründen gibt. Das heißt, es ist zunächst mal gefährlich. Tendenziell versucht man immer mehr, die technischen und Sichtweisen der anderen Disziplinen sozusagen früh in die Konzeption mit zu integrieren. Eine zweite technische Frage ist natürlich Projektmanagement. Darüber habe ich auch schon einiges erzählt. Letztlich wird es irgendwie das Management sein, das einen Kontakt zum Kunden hat und das also alle Personen, die da beteiligt sind, irgendwie zusammenbindet. Dementsprechend muss der Projektmanager sich auch in der Konzeption auskennen oder vielleicht auch sehr intensiv beteiligt sein. Also es gibt durchaus Projektmanager, die sich da sehr stark engagieren. Da muss man jetzt vielleicht mal aufpassen, es gibt ja, wenn ich immer Management sage, vielleicht bloß begrifflich, so ein Projektmanager ist jemand, der intensiv in einem Projekt mitarbeitet, das Projekt unter Kontrolle hält, vor allem alles verstehen muss, wissen muss, was in dem Projekt vor sich geht, einen Gesamtblick auf das Projekt haben muss, seinen Zustand kennen. Das ist ein technischer Mitarbeiter von einem Unternehmen. Ein Projektmanager hat ein großes Unternehmen wie, was weiß ich, Siemens oder T-Systems oder so, ganz furchtbar viele, Hunderte, Tausende, während unter dem Begriff Management im Deutschen ja auch das Upper Management, also das Executive Management auf Englisch verstanden wird, also die Leute, die sozusagen strategische Entscheidungen für das ganze Unternehmen treffen. Das ist eine komplett andere Baustelle. Das hat natürlich auch irgendwie Auswirkungen darauf, aber wenn ich hier Manager sage, dann meine ich den Projektmanager, der sozusagen auf Augenhöhe mit den Programmierern arbeitet, nicht den großen Chef. Ja, das SMART-Modell ist also dieses Rahmenwerk zur Vorgehensplanung bei Multimedia-Projekten, das die Frau Oswald sich ausgedacht hat. Warum hat er das Smart genannt? Das soll skalierbar sein, soll sich für Multimedia eignen, soll Aufgabenplanung unterstützen, Ressourcenplanung unterstützen. Naja, und das Ganze ist ein Werkzeug, naja, weil es wahrscheinlich das schöne Wort gibt. Das Ganze ist ein Versuch, eine Entwicklungsmethode für Multimedia-Projekte zu bauen, die das Grundkonzept von diesem Rational Unified Process benutzt, den ich ganz am Anfang eingeführt habe. Jetzt gibt es natürlich in den Smart auch Phasen. Und im Rational Unified Process und in vielen anderen Multimedia-Projekten hatte man eigentlich immer die Idee, dass es sowas wie die Construction und die Elaboration gab. Also so einen groben Entwurf und dann die Feinausarbeitung. Hier ist die Unterscheidung grob und Feinentwurf relativ wenig gemacht, sondern das Ziel ist tatsächlich laufend auf Änderungswünsche auch der kreativen Art sozusagen reagieren zu können. Deswegen ist die Phasentrennung ein bisschen anders als in einem Rational Unified Process. Es gibt eine Strategiephase, die nun wirklich bloß versucht, alles das zu finden, was das gesamte Projekt auf einer ganz abstrakten Ebene betrifft. Also was ist denn wirklich das Problem? Und zwar in einer so abstrakten und allgemeinen Art und Weise beschrieben, dass sich das garantiert nicht mehr ändert, auch wenn man verschiedene Varianten davon hat. Wie ist das System grundsätzlich strukturiert? Also gibt es zum Beispiel Schnittstellen zu bestimmten Bereichen? Also ist der Verkauf beteiligt, ist Marketing beteiligt? Was sind die grundsätzlichen Zielgruppen? Sind das Endkunden? Sind das Wiederverkäufer bei einem System? Solche Fragen, die sind strategische Fragen. Und da werden vielleicht auch Aussagen, zunächst mal Hypothesen gebildet, wo man sagt, also wir wollen damit zum Beispiel den Absatz in Asien um 30% erhöhen innerhalb von 5 Jahren, die dann wirklich überprüft werden können. Das ist die strategische Ebene. Die kreative Ebene ist die Ebene der Ideengenerierung, die interdisziplinär arbeitet, die eigentlich nicht so richtig zielorientiert ist, sondern die im Prinzip auf Massenproduktion von neuen Ideen aus ist. Also kreative Phasen sind typischerweise nicht so, dass man sagt, ich schränke sozusagen die Möglichkeiten ein, sondern sie gehen eher in die andere Richtung, ich kreiere neue Möglichkeiten. Und die Konzeption, das ist nun wirklich die Ausarbeitung eigentlich, das kritische Prüfen der Ideen, die entstanden sind, das Verfeinern und dann tatsächlich Umsetzen. Und das ist auch so generell ein Wechselspiel, das man überall in diesen Projekten trifft, dass man einerseits immer diese kreative Phase hat, wo man, ja, denken Sie an Brainstorming-Techniken, wo man bewusst sagt, jetzt wird nicht kritisiert, jetzt lassen wir uns neue Ideen einfallen. Sie haben das vielleicht auch noch in Erinnerung, als ich über die Gestaltung von irgendwelchen Spielfiguren da zitiert habe, also den Büchern. Da gibt es eben auch diese kreativen Phasen, wo man bloß viele Ideen haben will. Und dann gibt es aber wieder diese sozusagen einschränkenden Phasen, wo man sagt, jetzt analysieren wir das, was die Ergebnisse, die wir haben, und wirklich daraus ein Konzept machen. Also das ist ganz typisch, diese drei fast Betriebsmodi sozusagen, in denen so ein Team arbeitet. Rein strategisch, kreativ oder wirklich in der Konzeption einer Lösung. Das ist, glaube ich, eine ganz interessante Erkenntnis aus diesem Prozess und auch eine sehr gute Begriffsbildung. Dann werden in dem Smart-Prozess Arbeitsabläufe definiert, Workflows. Das sind im Prinzip im Sinn des Unified Process parallele Schienen, auf denen gearbeitet wird. Sie erinnern sich, dass dort eben das Design und die Implementierung, das Projektmanagement und sowas alles gab. Jetzt gibt es hier natürlich auch das Management, Zeiten-Kosten-Management, Qualitätsmanagement, und es gibt aber parallel dazu Anforderungsmanagement, das hat man auch schon, Strategieentwicklung, dann sowas wie Ideenfindung, Definition der Funktionalitäten, die Redaktion, das Bereitstellen sozusagen und Klären der Inhalte, die da sind, Informationsarchitektur, also die Frage, wie wird diese Information strukturiert präsentiert, von welcher Information kann ich zu welcher weiter navigieren. Das grafische Konzept natürlich und das technische Konzept. Also grafisches Konzept ist, denke ich, relativ klar. Also wie ist der Bildschirm gestaltet, wie viele verschiedene Bildschirme gibt es da und wo sind meine Menüs, wie schauen die aus und so weiter. Und technisches Konzept könnte heißen, das ist in Flash realisiert, das ist in HTML5 realisiert, was auch immer. Und jetzt ist hier sozusagen das Rational Unified Process-Modell darauf angewendet. Das heißt, wir haben hier drei Phasen. Wenn Sie sich erinnern, Rational Unified Process hatten die ein bisschen andere Namen. Dort war das also Inception und Construction und Elaboration. Hier eben die drei: Strategie, Kreation und Konzeption. Und im rechten Winkel dazu, sozusagen orthogonal dazu, diese parallelen Arbeitsabläufe hier, die ich gerade alle aufgeführt habe. Und jetzt kann man im Prinzip den Prozess konfigurieren, wie man will. Also man könnte ein Projekt auch nur beobachten und schauen, wie hoch ist der Arbeitsanfall in den einzelnen Workflows, je nachdem, in welcher Phase wir sind. Oder wenn wir ein Projekt planen, dann sagt man sozusagen, wir allokieren eine bestimmte Menge von Ressourcen am Anfang der Strategiephase für einen bestimmten Workflow. Und das hier ist jetzt ein Beispiel, wie das so ungefähr typischerweise aussehen wird, aber das Ganze ist, wie gesagt, flexibel und skalierbar. Das heißt, man kann sich für ein anderes Projekt auch vorstellen, dass man es irgendwie anders anordnet. Aber ganz grob wird die Strategiephase vor allem ihren Schwerpunkt im Anforderungsmanagement und der Strategieentwicklung natürlich haben. Die Erzeugungsphase, die Kreationsphase wird vor allem der Ideenfindung dienen und die Konzeptionsphase wird insbesondere dann eben Funktionalitätsdefinition, Redaktion, Informationsarchitektur, grafisches Konzept, technisches Konzept mit einbeziehen und wird in vielen Iterationen arbeiten. Da gibt es aber, wie Sie sehen, auch immer wieder mal dazwischen Phasen, in denen zum Beispiel neue Idee auf Metaebene, die grundsätzlich neue Idee gesucht wird. Und was auch hier angedeutet ist und ganz wesentlich eigentlich ist, ist, dass man das Anforderungsmanagement auch permanent aktiv halten kann und sollte, weil eigentlich bei allem, was getan wird, immer in der Entwicklung getan wird, immer klar sein sollte, auf welche Anforderungen unseres Kunden bezieht sich das Ganze eigentlich. Machen wir das jetzt bloß, weil es uns gerade gefällt, oder hat es tatsächlich einen Zusammenhang zu den Anforderungen an unser System? Also eine durchaus jetzt recht abstrakte Beschreibung, die aber schon ganz konkrete Konsequenzen hat, wie ich, glaube ich, immer wieder versucht zu erklären. Ja, die Rollen, die sind jetzt in dem Smart-Prozess tatsächlich explizit definiert. Ich möchte da auch jetzt nicht ins allerletzte Detail gehen, bloß eine Auswahl dessen, und wenn man jetzt das wirklich im Detail anwenden wollte, müsste man sich natürlich das Buch besorgen und das auch entsprechend im Detail analysieren, welche Rollen man in seinem Projekt wirklich hat. Ich will bloß klar machen, die Rollen, die dort definiert sind, sind sozusagen aus den Interviews mit den Firmen entstanden, abstrahiert in Dinge, die sozusagen bei mehreren Firmen auftreten, mit gemeinsamen Begriff versehen und sind ein Repertoire an möglichen Rollen, die vorkommen könnten. Es wird nie in einem Projekt alles vorkommen, sondern man wird sich eben bestimmte dieser Rollen, kann man eventuell erwarten. Insofern ist es aber ganz interessant zu sehen, was es alles gibt. Also zum Beispiel diesen Art Director, der relativ nah am Interaktionsdesign ist, der die ganze Konzeption und Gestaltung überwacht und sich vor allem Gedanken darüber macht, wie das Gesamterscheinungsbild des Ganzen ist, wie das für den Benutzer später erscheint und wie die Interaktionsmöglichkeiten tatsächlich sind. Der jetzt in der Konzeption mitarbeiten muss, aber auch mit dem Screen Designer natürlich viel zusammenarbeiten muss und letztlich auch mit den Softwareentwicklern, weil die Interaktionsmöglichkeiten halt da sein müssen. Also wenn ich jetzt irgendein Element nehmen kann und mit der Maus verschieben zum Beispiel, wenn das in dem Konzept drin ist, dann muss natürlich das von der Softwareentwicklung bereitgestellt sein und das geht dann nur mit bestimmten Plattformen. Der Creative Director, der ist jetzt wirklich einer, der auf der anderen Seite sozusagen nicht die Konzeptionsphase sozusagen überwacht, sondern die kreative Phase, aber dort eben auch dafür sorgt, dass die kreative Phase tatsächlich produktiv ist. Das heißt, Entscheidungen, die getroffen werden, hinterfragt, dafür sorgt, dass im richtigen Moment weitere Ideen geschaffen werden. Wenn es an kreativer Kraft, an Innovationskraft fehlt, dafür sorgt, dass irgendwie zum Beispiel neue Leute dazukommen, dass man mal irgendjemand einlädt, der Ideen liefert oder ähnliches. Das ist also einer, der wirklich als sozusagen Überwachungsinstanz für die kreative Phase da ist. Oder eine andere Rolle, die man sonst nicht hat in klassischen Softwareprojekten, wäre der Screen Designer, der natürlich nicht letztlich die einzelnen Bildschirme alle entwerfen wird, aber der insbesondere diesen Master Screen beschreibt. Also was sind denn unsere grafischen Elemente, was ist unser Look and Feel, wie schaut der Rahmen aus, welche Felder gibt es hier überhaupt, welche Interaktionselemente habe ich, welche sind denn zugelassen, also gibt es Knöpfe, Sliders, Textfelder oder gibt es Pop-up-Menüs oder sollen bestimmte Elemente davon ausgeschlossen sein und wenn, wie schauen die visuell aus, also welchen Skin sozusagen haben die und das Ganze muss natürlich mit dem Corporate Design des Kunden zusammenstimmen. Naja, und Frontend-Backend-Programmierer, da habe ich jetzt einfach wirklich das übernommen, was die Frau Oswald da schreibt. Sie schreibt im Frontend Client-Programmierung, das ist klar, und sie spricht von sogenannten Dialog-Dummies, was ein bisschen vielleicht eine arg einfache Sichtweise ist, weil die clientseitige Programmierung auch hochgradig interaktiv sein kann. Im Backend ist es, denke ich, klarer, da haben wir die Anwendungslogiken, insbesondere Datenbankanbindung oder auch die Middleware, die nun erlaubt, dass so ein System verteilt auf vielen verschiedenen Rechnern sozusagen kooperieren kann, existieren kann und dass die Kooperation mit anderen Servern zum Beispiel funktioniert. Dass ich also, was weiß ich, einen Auftrag, den ich dort kreiere, dann auch wirklich gleich ins Auftragsabwicklungssystem geben kann. Dazu muss ich natürlich im Backend Kommunikation zwischen Rechnern haben. Noch wilder wird es bei dem Smart, wenn man jetzt die Artefakte anschaut. Da merkt man auch, dass das also eine sehr fleißige Aufgabe war oder fleißige Lösung war, die da für die Aufgabe gefunden worden ist. Da steht halt einfach alles, was es irgendwo gibt, mal drin. Gibt es also noch eine zweite Folie dazu, das sind also die Liste der Artefakte. Es wäre natürlich jetzt todlangweilig, die alle durchzugehen. Das ist ja so ein richtiges ABC hier. Man sieht aber schon, dass es bestimmte Dinge gibt, die eben in einem kreativen Projekt eine Rolle spielen, die vielleicht schon wert sind, einfach mal in so einer Checkliste sozusagen erwähnt zu werden, ob man sowas dann überhaupt braucht. Also man denkt zum Beispiel an ein Benutzerprofil. Wie schauen denn unsere Endbenutzer denn überhaupt aus? Welche Altersgruppe ist das? Wie ist die Geschlechterverteilung typischerweise? Welche Ausbildung haben die? Solche Dinge sind natürlich super wichtig, wenn Sie Ihr Interaktionskonzept machen. Also wenn das vorwiegend irgendwie ganz junge Leute sind, dann muss das ganz anders ausschauen, als wenn Sie eben auch irgendwelche Rentner ansprechen wollen, die möglicherweise so ein bisschen Berührungsängste gegenüber Computertechnik noch haben. Brand Bible wäre auch so ein Beispiel, wo es also wirklich um die Bedeutung von Marken, um die Assoziation geht, die mit Marken transportiert werden soll. Und also dann, wenn ich jetzt für eben so eine stark eingeführte Marke wie BMW oder so arbeiten will, dann muss ich natürlich bestimmte Assoziationen einfach abdecken. Die darf nicht komplett diesen Regeln sozusagen entgegenlaufen, die dort über lange Zeit aufgebaut worden sind. Ja, ich denke, die vielen anderen Dinge durchzugehen, macht nicht wirklich großen Spaß. Also manche Sachen sind wirklich lustig, nämlich Dienstleistermotivation ist doch auch als Artefakt definiert. Weiß ich jetzt gar nicht genau, was das soll. Also wahrscheinlich, wenn man einen externen Auftrag gibt, den klarzumachen, warum das so wichtig ist, was sie tun. Und Sie sehen zumindest mal daran, dass es in diesem Alphabet eine sehr, sehr, sehr große Vielfalt an Begriffen gibt, von ganz allgemeinen strategischen Begriffen wie der Vision, über ganz technische Begriffe wie das Flussdiagramm aus der Software-Spezifikation bis hin zu Dingen, die aus dem Geschäftsmodell herkommen, aus der Betriebswirtschaftslehre mit dem Kostenvoranschlag. Und alle diese Artefakte muss man sozusagen in so einen erfolgreichen Projektplan zusammen konfigurieren. Die müssen alle irgendwo, nicht alle, aber zumindest eine Auswahl davon, die wir brauchen für unser Projekt, müssen gemacht werden. Wie gesagt, das ist jetzt eine komplette Liste und soll bloß sozusagen mal einen Eindruck von der Komplexität vermitteln. Und das tut die Liste ja vielleicht dann doch ganz erfolgreich. Also eine Konfiguration bedeutet dann, dass ich für so ein Projekt oder so eine Organisation anfange, wirklich festzulegen, welche Artefakte brauche ich denn? Das hängt davon ab, für welches Anwendungsgebiet ich arbeite, wie komplex das Ganze ist, ob ich jetzt wirklich ein kleines Team bloß habe mit einer Lösung, die irgendwo im lokal im Intranet von einem 20-Personen-Betrieb eingesetzt wird, ob ich was habe, das jetzt weltweit als große Marketingaktion im Web gelauncht werden soll. Es gibt, wenn Sie in dieses Buch über Smart reinschauen, auch ein paar so Musterkonfigurationen, wo man sagt, einen statischen Prozess sozusagen, einen stärker dynamischen, also auf sich ändernde Anforderungen reagierenden Prozess, Prozess, der stärker in die Richtung von fast Filmproduktion, vielleicht interaktiver Filmproduktion geht. Dafür gibt es sozusagen Standardkonfigurationen, die vorgesehen werden. Dann ist es natürlich so, wenn ich jetzt ein Artefakt habe, dann hängen da, das gibt es welche in Katalogen im Buch von der Frau Oswald, wo man sagt, dieses Artefakt wird typischerweise von Leuten produziert, die zu dieser und jener Rolle gehören. Das heißt, ich muss dann diese Rollen mit dazu tun. Und dann muss ich natürlich von diesen Rollen ausgehend, die passen in den einen oder anderen Workflow rein. Es ist natürlich klar, dass der Creative Director insbesondere in die Findung von Ideen reinpasst zum Beispiel und bei den anderen ist es auch jeweils so. Das heißt, ich habe jetzt die Workflows, ich habe weiß, wer alles in diesen Workflows beteiligt ist und ich habe auch schon eine Idee, welche Artefakte ich brauche. Das heißt, jetzt kann ich sozusagen in diesen Phasen anfangen zu überlegen, an welcher Stelle wird denn welches dieser Artefakte entstehen und damit den Workflow auch so ein bisschen auf diese sozusagen auf diese parallelen, also die Arbeit auf diese parallelen Workflows verteilen. Ich habe jetzt mal einen ganz einfachen Prozess sozusagen gebaut, wenn man sieht, der ein paar von den Workflows weglässt, der ansonsten auch extrem simpel ist, mit dem man sich vorstellen kann, wenn jetzt zum Beispiel jemand in das Blockpraktikum Multimedia-Programmierung geht oder so, dass man das in etwa beschreiben kann, was da passiert. Dort gibt es also zum Beispiel eine Strategiephase ganz am Anfang, wo nur globale Ziele definiert werden und man natürlich über das Management redet. Das heißt, da werden unsere Ziele des Projekts festgelegt, wird das Team definiert, wird insgesamt die Größe, die Anzahl, die Menge der Ressourcen definiert, also die Rahmenbedingungen festgelegt. In der zweiten Phase, in der kreativen Phase, versuchen wir mit Brainstorming eben Ideen, insbesondere auf der gestalterischen, aber auch auf der Interaktionsseite zu finden. Also finding creative ideas und Management läuft immer weiter. Und dann gehen wir in eine Konzeptionsphase, die parallel grafisch technischen Interaktionskonzeption enthält, also diese drei parallelen Schritte, die wir schon vorher immer wieder gesehen haben, die je weiter wir fortschreiten, umso stärker integriert werden müssen. Und auch da werden immer wieder zwischendurch kreative Ideen gefunden und das Qualitätsmanagement und generell das Zeitmanagement läuft parallel. Das ist eine ganz einfache Vorstellung, die jetzt aber konsistent ist mit diesem Smart-Prozess. Und ein ganz simpler Prozess, der darin abgebildet ist. Und ich kann natürlich jetzt, wie man vorher gesehen hat, mit dieser Vielzahl von Artefakten, Rollen, natürlich auch höchst komplexe Prozesse abbilden, die jetzt auf so einer Folie nicht mehr furchtbar viel Sinn machen. Aber das ist sozusagen ein Baukasten, aus dem ich solche Prozessmodelle für Multimedia-Anwendungen zusammenstellen kann. Insofern schon sehr interessant. Wenn Sie jetzt nochmal zurückblicken wollen auf dieses Gebilde Integration Planning, Asset Production, Integration Rendering, was dieses Vier-Phasen-Modell von Henning war aus dem Buch, dann könnte man sich das durchaus vorstellen, dass man das hier drin sozusagen gegen Ende der Konzeptionsphase, wenn man schon relativ weit ist mit der Konzeption und auf diesen drei Ebenen parallel arbeitet, dass das sozusagen dann die letzten Iterationen hier beschreibt. Also man kann mit dem großen Modell auch andere Modelle, die aus der Literatur kommen, sozusagen einbauen, integrieren, darstellen. Ja, noch ein letzter Punkt. Das war jetzt so ein bisschen an einem Punkt bloß angedeutet, der aber so ganz zentral ist und den möchte ich noch mal rausstellen, nämlich die Frage der Iteration. Also ich habe es schon ein paar Mal angedeutet, weil ich gesagt habe, was die zentrale Schwierigkeit ist. Aber hier nochmal, um das wirklich rauszuarbeiten. Kernproblem sind sich ändernde Anforderungen. Ich mache am Anfang meines Projekts irgendwann mal einen Schnappschuss der Anforderungen, schreibe mir die auf und dann läuft ein Entwicklungsprozess los, der Analyse, Design, Implementierung und alles mögliche andere umfasst. Und das Schwierige ist, dass dieser Prozess Zeit dauert und währenddessen geht das Leben weiter und es passieren Änderungen, unsere Anforderungen ändern sich. Und irgendwann kommt einer und schaut sich das an, was wir gemacht haben und sagt, das stimmt überhaupt nicht, das ist nicht das, was wir wollen. Das kann ganz extreme Formen annehmen, dass zum Beispiel Sie arbeiten für eine Bank, die war vielleicht gerade noch die Hypovereinsbank, für die Sie gearbeitet haben und auf einmal steht da UniCredit Group und früher war alles blau und auf einmal soll das alles rot-schwarz sein, was jetzt den Grafikdesigner eigentlich dazu bringt, dass er alles wieder wegschmeißen kann. Also das kann so dramatische Änderungen bedeuten. Es kann aber schlicht und ergreifend auch bloß heißen, dass Ihr Ansprechpartner gerade gewechselt hat, weil der in Elternzeit geht und stattdessen kommt ein Vertreter und der hat irgendwie andere Ansichten. Der sagt zum Beispiel, Flash mag ich überhaupt nicht. Und auf einmal sind die Rahmenbedingungen ganz andere. Das heißt, Sie haben hier ganz, ganz große Probleme, wenn das Projekt sozusagen nicht angebunden bleibt, dauernd an die Analyse der Anforderungen. Das war schon so ein bisschen jetzt in den Modellen, gerade in dem Smart-Prozess angedeutet, dadurch, dass man immer irgendwie die Anforderungsanalyse noch zusätzlich als Aktivität gesehen hat. Aber ich möchte es nochmal wirklich ganz stark betonen, weil gerade in Multimedia-Projekten gibt es sowas dauernd. Ich meine, Sie machen ein Projekt fleißig vor sich hin, auf einmal sagt einer, warum läuft denn das nicht auf dem iPhone? Und als Sie gestartet haben, gab es das iPhone noch gar nicht, kam ganz neu raus. Oder sagt jetzt, warum nicht warum geht es nicht auf Android-Phones? Das heißt, Sie haben dauernd irgendwelche neuen Technologien, neue Geräte, die da reinkommen. Corporate Design ändert sich, sogar bei sowas wie der LMU ändert sich irgendwie alle paar Jahre wieder mal das System, wie die Grafikgestaltung sein soll. Also es passieren dauernd neue Dinge, es kommen neue Dienstleistungen dazu, die man nutzen will. Warum kann ich nicht mit PayPal zahlen oder was weiß ich, ja? Und da ist im Multimedia-Bereich extrem starke Anforderungen da. Die zweite Sache ist natürlich, dass die Kunden und auch gerade Leute, die aus dem nicht-technischen Bereich kommen, eben auch sich die Sachen vielleicht anschauen und dann ganz grundlegend neue Ideen haben, wenn sie erstmal was Konkretes gesehen haben, in die Hand nehmen konnten. Und das ist eine Geschichte, die ganz allgemein in der Informatik auch seit langem erkannt ist. Da gab es ja die sogenannte Softwarekrise, in der man festgestellt hat, die Systeme, die man entwickelt, eigentlich oft die Anforderungen nicht treffen. Und da stehen also ein paar Zitate aus der Geschichte sozusagen des Software Engineering. Zum Beispiel, dass man von vornherein damit rechnen soll, dass man eine Version wegschmeißt. Oder dass Leute gesagt haben, Software Engineering heißt eigentlich von vornherein planen dafür, dass sich was ändert. Oder auch bei den Modellen habe ich Ihnen ein Modell erspart, das sogenannte Spiralmodell der Entwicklung, bei dem man von vornherein davon ausgeht, dass man iterativ das Projekt immer wieder verfeinert. Ja, und damit ist vielleicht das Stichwort schon mal gesagt, Iteration. Also in allen Varianten, die versuchen jetzt einzugehen auf das, was veränderte Anforderungen bedeuten, hat man es mit Iteration zu tun. Das heißt, machen ein Stück weit unser Projekt, dann warten wir auf Rückkopplung mit der realen Welt. Und dann gehen wir wieder einen Schritt weiter. Das heißt, wir entwickeln nur inkrementell. Und das kann verschiedene Formen annehmen. Also die einfachste und stabil zu beherrschende Form ist, wie wir das jetzt in dem Rational Unified Process und auch in dem Smart Prozess gesehen haben, dass man sagt, es gibt Iterationen, die von vornherein geplant sind und wir sagen, wir bauen sowieso zwei Prototypen von unserem System, bevor wir das endgültige System haben. Das heißt aber auch, dass wir sozusagen den Rahmen der Flexibilität von vornherein irgendwie einschränken. Und wir können nur an bestimmten Stellen auf Anforderungsänderungen reagieren und einen bestimmten Umfang. Man kann das ins Extrem treiben. Extrem ist da wirklich ein Stichwort. Iterative Entwicklung, bei der man sozusagen von vornherein komplett offen ist für das, was passiert und nur das Allernotwendigste macht, um jetzt sozusagen einen winzigen Schritt weiterzukommen und dann sofort wieder Feedback sucht. Das sind moderne Entwicklungsmethoden, die unter dem Begriff agile Entwicklung oder Kant ist das Beispiel davon, sogenannte Extreme Programming laufen. Ich möchte an der Stelle jetzt hier in der Vorlesung das Extreme Programming und agile Entwicklung nicht intensiv vertiefen. Wir haben eine Stelle, wo es dann auch nochmal eine extra Vorlesung zu Extreme Programming geben wird. Und das ist bei denjenigen, die in das Blockpraktikum Multimedia-Programmierung gehen, weil wir dort Da passt es auch besonders gut, da haben wir ein kleines Projekt mit einem definierten Team, das über eine relativ definierte Zeit, eben die 14 Tage, da zusammen ist. Dort wollen wir das Extreme Programming auch wirklich praktizieren, dass man das dort ausprobiert. Das haben wir auch in der Vergangenheit schon gemacht. Ich habe schon gesagt, das passt eben gut für so eine Situation wie bei dem Multimedia-Praktikum, wobei es schon ein bisschen länger sein sollte als 14 Tage, aber zunächst mal kleines Team, überschaubare Aufgabe und sich stark verändernde Anforderungen. Und das ist jetzt so ein bisschen die Schlüsselfrage, was sind denn die Projekte im Multimedia-Bereich? Also wenn Sie natürlich das Homebanking von einer großen Bank neu machen müssen, dann ist das unter anderem hat das einen Multimedia-Anteil, aber auch ganz viele klassische IT-Anteile. Da wird man sowas nicht machen wollen, dass man in ganz feine Iterationen reingeht und immer wieder darauf wartet, ob jemand schon wieder eine neue Idee hat, weil da zum Beispiel Sicherheitsfragen so eine super große Rolle spielen, dass bestimmte Dinge will man da einfach nicht mehr ändern, auch wenn es vielleicht am Schluss nicht so schön ausschaut, aber es soll vor allem stabil und solide sein, was man baut. Aber gerade wenn Sie jetzt in den Bereich dieser Medienagenturen gehen, die im Werbebereich arbeiten, die oft bloß irgendwelche Add-ons liefern, mit denen eine Webseite interessanter gestaltet werden soll oder so irgendwelche Spiele und Wettbewerbe, Preisausschreiben gemacht werden, interaktiv, das sind ja schon Programme, die dann so ganz ähnlich sind wie die Projekte, die wir hier machen. Und in denen Das ist wahrscheinlich sogar die Vielzahl, die sozusagen kleinen Projekte in großer Zahl, die doch die Mehrheit ausmachen. Und in denen würde natürlich so eine stark agile Entwicklung sehr wohl passen. Also ich habe es nochmal versucht, sozusagen in dieses Bildchen hier reinzuquetschen, was diese Iteration eigentlich heißt, und auch nochmal bewusst zu machen, dass die Iteration natürlich auch wieder auf allen drei Ebenen passiert. Das sind also diese Software Design, Media Design, Interaktionsdesign und jetzt haben wir eigentlich keinen Wasserfall mehr, sondern wir haben irgendwo eine Phase, wo die Entwicklung angestoßen wird, Analyse, Ideen sammeln, Szenarien. Und dann fangen wir an zu entwickeln, indem wir einen kleinen Schritt designen, implementieren und sofort wieder in den Testen Feedback gehen. Dann entwerfen wir den nächsten Schritt, realisieren das und gehen wieder in den Feedback. Also das ist sozusagen die Grundidee von so einem iterativen Vorgehen. Und quasi die Drehzahl, und die Anzahl der Umfang dessen, was in einem Durchlauf gemacht wird, das bestimmt, ob Sie sozusagen einen relativ groben, vorgeplanten iterativen Prozess haben oder so einen ganz agilen, leichtgewichtigen Prozess, bei dem man möglicherweise immer bloß irgendwie eine halbe Seite Code in einem solchen Durchlauf produziert. Also die kann man jetzt auch natürlich auf diesen Begriffe aus dem Smart-Prozess abbilden. Da gibt es die natürlich noch außerhalb irgendwie einen strategischen Bereich, aber wenn wir den verstanden haben, dann ist das da oben der Kreationsbereich und die Schleife ist eigentlich der Konzeptionsbereich. Jetzt möchte ich am Schluss noch ein paar Sachen kurz ansprechen, die vielleicht nicht ganz so unproblematisch sind. Also das eine, das habe ich, glaube ich, schon erzählt, das bringt jetzt, glaube ich, an der Stelle nichts wirklich Neues. Das ist nämlich sehr häufig sein kann, dass sich sowohl funktionale als auch nicht funktionale Eigenschaften, die gefordert sind, ändern und dass deswegen auch, wenn wir iterativ vorgehen, die Änderungen vielleicht noch häufiger sind, als wir uns gedacht haben, dass wir deswegen wirklich noch radikaler in die agile Entwicklung reingehen wollen und damit also ganz kleine Schritte sozusagen in der Aktion machen wollen. Da habe ich schon erzählt, dass wir das im Praktikum Multimedia-Programmierung machen wollen. Ein zweiter Punkt, der vielleicht ein bisschen kritischer ist, ist, wenn Sie jetzt hier reinschauen in den iterativen Prozess und so gut man es erkennen kann, im Mediendesign dort anschauen, da gibt es natürlich sehr oft Stellen, wo Sie ein Medienprodukt aktualisieren müssen. Also insbesondere, wenn Sie jetzt so einen Durchlauf haben, dann stellen Sie fest, dass irgendwelche Anforderungen dazugekommen sind in der nächsten Iteration. Wir wollen das Ganze auch auf Spanisch unterstützen. Oder das Ganze soll das Setting, wo das jetzt war, das hat irgendwie so nach einer neutralen Stadtlandschaft ausgeschaut. Das soll ein exotisches Flair kriegen, soll den Charme von irgendeiner berühmten asiatischen Stadt, man soll irgendwie sowas wie Shanghai oder irgend sowas drin erkennen können. Sowas kommt dann als Anforderungen plötzlich. Und das Problem ist, Sie haben zwar Programmcode, andererseits haben Sie aber natürlich auch Medienprodukte, das heißt, die Leute haben Bilder gemacht, die haben Sounds eingekauft und so weiter. Das heißt, wenn Sie jetzt so eine Anforderungsänderung haben, das plötzlich heißt, na, das soll ja ausschauen, als würde es in China spielen oder das soll auch in Spanisch sein, dann heißt es zum Beispiel für Ihre Sounds was ganz anderes. Dann haben Sie vielleicht die falsche Musik. Sie wollen dann zum Beispiel asiatische Hintergrundmusik. Sie haben vielleicht das falsche Bild. Da ist irgendwie der Eiffeltower im Hintergrund. Das wäre aber vielleicht besser der Fernsehturm von Shanghai, also der Pearl Tower. Das heißt, im Prinzip, es muss neu gezeichnet werden, neue Fotos beschafft werden, neu gestaltet werden. Und eine Sache ist natürlich furchtbar, wenn es dann Dinge sind, die nicht zu ändern sind. Sagen wir, Sie haben zum Beispiel einen sehr guten Fotografen engagiert oder Sie haben eine Schauspielerin engagiert, die irgendwie einen kurzen Spot dort spricht oder Sie haben einen Film gedreht, der in einer bestimmten Jahreszeit läuft, wo man irgendwie Kirschblüten in Japan, da müssen Sie ein Jahr warten, bis die Kirschblüten wieder sind oder so. Das ist relativ schwierig, so ein Medienprodukt, das einmal gestaltet ist, dann wieder anzupassen. Da ist Software einfacher anzupassen. Und dementsprechend ist es sehr schön, über iterative Entwicklung zu sprechen. Und Multimedia-Entwicklung ist natürlich irgendwie besonders iterativ von der Anforderung her. Aber es geht an manchen Stellen einfach nicht. Weil die Musik neu zu komponieren, wenn man den Komponisten schon bezahlt hat, das verursacht eben extrem starke neue Kosten, während sie ihrem Softwareentwickler schon nochmal sagen können, der soll eben das Interface verändern und dort eine neue Funktion reintun. Das bedeutet, dass bei den Media Assets, von denen vorher die Rede war, die Möglichkeit, die nachträglich zu ändern, so eingeschränkt ist, dass man die möglichst nicht zu früh produzieren sollte. Das heißt, man sollte diese Media Assets, gerade die aufwendig zu produzierenden, so lange wie möglich durch irgendwelche Dummies oder so offen halten und die endgültige Version erst dann machen, wenn man sich ziemlich sicher ist, dass die Anforderungen stabil sind. Und da merkt man, dass dann doch wieder so ein wasserfallartiger Charakter reinkommt. Das ist einfach so, dass an bestimmten Stellen eine Entscheidung getroffen wird, die viel Geld kostet, und die wieder rückgängig zu machen, das ist dann einfach nicht mehr ökonomisch sinnvoll. Deswegen sind diese Wasserfallelemente auch in allen Prozessen vorhanden und werden sie auch auf Dauer sein. Ein weiteres ganz großes Problem, das man hat bei iterativen Multimedia-Entwicklungsprozessen, ist das Testen. Also gerade wenn Sie die agile Entwicklung anschauen, Da ist man sehr schnell bereit, das, was man schon hat, anzufassen, zu verändern, den Code, der schon läuft, zu verändern auf die Gefahr hin, dass wieder was nicht mehr funktioniert. Und die Lösung, die in allen Lehrbüchern dazu steht, ist, wir testen einfach. In jedem Durchlauf müssen wir hier, deswegen steht der Test ja auch hier so groß drin, in jedem Durchlauf müssen wir intensiv testen. Das geht jetzt relativ gut, solange Sie Code haben, der, was weiß ich, eine Buchhaltungssoftware, das war so eine Gehaltsabrechnungssoftware, glaube ich, für die agile Entwicklung zunächst mal erfunden wurde. Solange Sie solche Software haben, da können Sie sich Testfälle überlegen, die vollautomatisch im Notfall über Nacht ablaufen und alle Funktionen Ihres Systems durchprobieren. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben interaktives Spiel, das mit einer tollen Grafikkarte, einer tollen Soundkarte arbeitet, wo ein Mensch davor sitzt und eine Erfahrung haben soll, dass das elegant abläuft, dass er eintaucht, dann testen Sie das mal, ja, weil das geht nicht vollautomatisch. Das ist extrem schwierig, das vollautomatisch zu machen. Wenn Sie da was ändern und dadurch irgendwelche Verzögerungen passieren oder irgendwelche Grafik anfängt zu flackern oder was auch immer, das kann eigentlich kaum jemand anders erkennen als ein Mensch. Das heißt, auch an der Stelle, gerade was das äußere Erscheinungsbild sozusagen betrifft, wirklich die Perzeption durch den Benutzer, kommt man bei Multimedia-Entwicklungen an die Grenzen dessen, was dann sozusagen Grundannahmen in diesen Entwicklungsprozessen oft gemacht wird, was man sozusagen automatisch testen kann. Das heißt, an manchen Stellen kann man versuchen, ein Stück weiterzukommen. Also es gibt durchaus Projekte, in denen man versucht, automatisch zum Beispiel den Bildschirminhalt, den ein System produziert, zu analysieren mit Bildanalyseverfahren und sicherzustellen, dass doch wieder sowas wie ein automatisierter Test des Erscheinungsbilds passieren kann, was aber durchaus seine Grenzen hat. Also auch darüber müssen wir sich darüber im Klaren sein, zumindest was die tatsächliche Erscheinungsbild dem Benutzer gegenüber betrifft, ist das mit dem Testen ein schwacher Punkt sozusagen, wenn man Iterationen der Multimedia-Entwicklung hat. Ja, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, wenn man jetzt vor dem Problem steht, dass man ein Projekt hat und einen Entwicklungsprozess auswählen muss, dann haben wir jetzt hier auf der ersten Folie jetzt zunächst mal bloß nochmal eine Sammlung dessen, was alles bis jetzt vorkam. Also wir hatten klassischen Wasserfallstil, klassisches Engineering. Dann hatten wir eine Version von dem Wasserfall, die mit Multimedia gearbeitet hat, diesen Vier-Phasen-Prozess von Henning, die das Ganze, haben wir dann später gesehen, sehr stark einschränkt auf bloß die Perspektive von der Entwicklung, also die ganze holistische Sichtweise etwas vernachlässigt. Dann haben wir festgestellt, dass es verschiedene Designaktivitäten, drei verschiedene Designaktivitäten gibt, die man ins Wasserfallmodell integrieren kann. Dann haben wir uns ein großes Modell angeschaut, einen iterativen Prozess, bei dem Iterationen hat, die vorher geplant werden, umständlich konfiguriert werden, bei dem aber unglaublich viele Artefakte und Rollen hat, mit denen man das aufbauen kann. Dann haben wir festgestellt, dass es da auch die drei Designaktivitäten gibt, dass es iterative Prozesse gibt, auch mit den Designaktivitäten. Und dann habe ich ein bisschen was über diese agilen Prozesse erzählt, aber bloß ganz oberflächlich. Das heißt, wir haben schon einen sehr großen Bereich, in dem wir das Ganze anordnen können. Und wenn wir jetzt einen Entwicklungsprozess auswählen müssen aus diesen vielen Alternativen, die eigentlich dastehen, dann ist jetzt zuerst mal die Frage, mit welcher Projektgröße haben wir es denn zu tun? Also wenn es ein richtig großes Projekt ist, bei dem Entscheidungen getroffen werden, die sehr, sehr große Mengen an Ressourcen binden, an die man sich dann auch halten muss, weil eine Firma eben möglicherweise untergeht, wenn diese Entscheidung wieder revidiert wird, dann hilft nichts anderes, das ist letztlich wasserfallartig. Das heißt, ganz große Projekte laufen eigentlich immer zu einem gewissen Grad, jedenfalls in einem Wasserfallstil. Zumindest ganz grobe Blöcke dieses Projekts sind wasserfallartig, dass man ein Ergebnis abwartet, einen Beschluss macht über den großen Schritt und dann erst weitermacht. So ein richtig radikal inkrementeller Prozess wie diese agile Entwicklung, das geht nur, wenn Sie die Leute in einen Raum bringen, die daran arbeiten. Das geht nicht, wenn Sie 100 oder 200 Entwickler haben. Das heißt, je größer das Projekt, umso wasserfallartiger, je inkrementeller Sie es machen wollen, umso kleiner muss das Team eigentlich sein. Dann ist die Frage, wie das die Mischung von Designaktivitäten ist. Das heißt, wenn Sie eine sehr große Vielfalt haben, also wenn Sie wirklich Filme produzieren und Musik komponieren und Software entwickeln, dann kriegen Sie dadurch natürlich zusätzliche Abhängigkeiten, die möglicherweise auch dazu führen, dass Sie das wasserfallartiger organisieren müssen, dass Sie mehr vorplanen müssen, wie ich vorher schon gesagt habe, eben der Film, wenn der gedreht ist, den noch mehr zu drehen oder zu modifizieren, das geht eben entweder gar nicht oder nur in ganz, ganz engen Grenzen. Je kleiner sozusagen diese Anteile von anderen Aktivitäten sind, umso mehr kann man dann vielleicht auch ein klassisches, zum Beispiel agiles Softwareentwicklungsmodell benutzen und das anwenden. Das ist die nächste Frage, sind das gleiche. Wie änderbar sind die Design-Artefakte? Habe ich ganz wichtig gerade erwähnt. Ne? Also wenn Sie nicht mehr änderbare Design-Artefakte haben, dann haben Sie da ein Wasserfallelement drin. Das soll für Parts of Project heißen. Dann ist die Frage, wie sind die Anforderungen? Kann ich die irgendwie mit einer gewissen Verlässlichkeit als stabil annehmen, stabil definieren für die Zeit, in der ich entwickle, bis zur Abgabe? Wenn die nicht stabil sind, dann muss ich in eine iterative Entwicklung rein. Das hilft nichts. Das heißt, ich muss dann in irgendeiner Form meine Entwicklung so strukturieren, dass es Meilensteine gibt, an denen ich umbauen kann, umplanen kann, wenn ich damit rechnen muss, dass sich die Anforderungen ändern. Also wenn, das ist letztlich nicht unbedingt immer genau zu sagen, ob die Anforderungen stabil sind, weil wie gesagt, eine Firma kann überraschend irgendwie plötzlich einen Eigentümer wechseln oder sowas, oder die wirtschaftlichen Verhältnisse können nicht bekannt sein, dass die so schlecht sind, wie sie wirklich sind. Aber zum gewissen Grad kann man ja doch versuchen, vorher zu planen, zu sagen, okay, das wird, wir entwickeln jetzt anderthalb Jahre und für die anderthalb Jahre wird sich an dieser Rahmenbedingung wahrscheinlich nichts mehr ändern. Bei anderthalb Jahren in dem Bereich schon wahnsinnig viel ist. In der Softwareentwicklung gibt es das sehr häufig, dass man sagt anderthalb Jahre. In dem Bereich wird man sagen, also eigentlich in anderthalb Jahren kann es sein, dass zum Beispiel bei den Endgeräten sich schon so viel getan hat, kann ich gar nicht mehr von stabilen Anforderungen ausgehen. Also wäre vielleicht für ein Multimedia-Projekt eher so ein Bereich von 6 bis 9 Monaten, wo man sagt, dafür kann ich vielleicht die Anforderungen stabil halten. Also ich versuche nur sozusagen diese Denkweise mal klar zu machen, was sind denn die Hintergrundfragen, die ich stellen muss, wenn ich mich über den Entwicklungsprozess, über den Entwicklungsstil unterhalte. Ja, und auch aus den letzten Problemen, die ich gerade angesprochen habe, je einfacher das ist, Zwischenprodukte zu testen, automatisch zu testen, umso leichter tun sie sich natürlich mit so einem radikal iterativen Ansatz wie der agilen Entwicklung. Das heißt, wenn das eingeschränkte Interaktivität nur ist, da gibt es nur ein paar Dialogboxen, in die irgendwelche Sachen eingetragen werden, nur ein paar mögliche Klicks, die der Benutzer machen kann, dann kann ich natürlich mit irgendeinem entsprechenden Automatisierungssystem diese Eingaben, die der Benutzer macht, simulieren und kann automatische Tests machen. Dann kann ich auch völlig entspannt sagen, ich verändere mein System und lasse immer wieder den Test durchlaufen. Wenn es aber eben, wie gesagt, sowas ist wie ein Spiel, bei dem hochgradige proaktive und direktive Interaktion passiert, da wird es schwierig sein und dementsprechend muss ich dann aufpassen, dass ich nicht zu sehr mich auf automatischen Test verlasse und dementsprechend nicht zu viele kleine Änderungszyklen organisiere. Ja, und so insgesamt, wenn man dann sozusagen vor dem Projekt steht, gibt sich ja dann so ein Gesamtbild. Eigentlich sind die Kernfragen, wie groß ist das Projekt und wie stabil sind die Anforderungen. Großes Projekt, ganz stabile Anforderungen, machen wir Wasserfall. Kleines Projekt, instabile Anforderungen, machen wir agile Entwicklung. Und dazwischen ist dann natürlich dieses Spannungsfeld, in dem es relativ schwierig wird, sich zu entscheiden. Gut, die Zeit ist um. Ich möchte mich an der Stelle bei Ihnen bedanken. Es ist toll, dass an dem heißen Tag dann doch noch signifikant Leute gekommen sind. Es tut mir leid, dass es ein bisschen weniger an Vorlesungen war als vielleicht im Vorjahr. Also wir hatten am Anfang wegen irgendwie Naturkatastrophe eine ausgefallen. Zwischendurch musste meine ausfallen wegen meinem Dekansjob. Und ich glaube, dass die nächste Woche ausfällt, das ist am Tag vor der Klausur sicher sinnvoll. Das war von vornherein so geplant. Ich habe aber trotzdem versucht, den gesamten Stoff, wie er im Vorjahr war, abzudecken. Es sind bloß ein paar Stellen inhaltlich ein bisschen vielleicht kompakter geworden. Also Sie haben da nichts wirklich verloren. Ansonsten ist natürlich die ideale Fortsetzung für das hier, abgesehen davon, dass Sie bitte möglichst alle die Klausur bestehen, ist die ideale Fortsetzung dieses Blockpraktikum Multimedia-Programmierung, das im Sommer stattfinden wird, bei dem die Kunst- und Multimedia-Studenten mal endlich richtig Vorfahrt haben, weil für die ist eine Pflichtveranstaltung, das heißt, die werden bevorzugt zugelassen. Erfahrungsgemäß ist der Andrang immer so groß, dass es nicht klappen wird, dass alle, die es wollen, dort reinkommen. Also wenn Sie sich dafür interessieren, schauen Sie da rechtzeitig nach den Ankündigungen. Das Ganze wird so laufen, dass man nur mit Flash arbeitet, also eine Plattform und auch eine andere, als wir jetzt in den Übungen hatten, und dass man sehr interaktives System. Meistens war es bis jetzt in der Vergangenheit immer ein Spiel. In einem kleinen Team von 5 Leuten in einer sehr intensiven Arbeitsphase in 14 Tagen entwickelt, wo man also derzeit Vollzeit sozusagen in dieses Thema einsteigt und auch so ein bisschen die Teamarbeit erlebt und ausprobieren kann. Und bis jetzt, muss ich sagen, war das Feedback auch immer ganz, ganz positiv, weil das eine sehr, sehr praktische Erfahrung ist. Gut, aber das ist die Zukunft, das ist jetzt dann irgendwann zwischen Winter- und Sommersemester. Jetzt zuerst mal ist die Vorlesung hier beendet. Dankeschön und viel Erfolg bei der Klausur.